redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft unterhalten. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Und wie immer fangen wir an mit der Frage, was gibt's Neues im Universum?
Was gibt's Neues im Universum?
Oh nee, anders, wir fangen anders an. Neu im Universum, nicht ganz neu, aber ziemlich neu im Universum, ist jetzt ein Werbeblock, den ich hier einfüge. Ich habe das Gefühl, dass wir noch gar nicht hinreichend auf unsere gemeinsame Produktion Sternbildung hingewiesen haben.
Wir haben mal darauf hingewiesen, aber vielleicht noch nicht hinreichend.
Hinreichend, genau. Also nicht prominent genug. Darum wollte ich das jetzt mal so an den Anfang klatschen hier.
Wir schreien jetzt einfach 10 Minuten Sternbildung.
Genau. Wenn ihr die Sternbildung nicht abonniert, erschießen wir denn dann? Den ersten Außerirdischen, der in friedlicher Absicht Kontakt zur Erde sucht. Obwohl, nee, das ist ja längst passiert. Das wissen ja nur die wenigsten. Nein, also der Florian und ich, wir machen einen Podcast zusammen. Das ist eine Auftragsproduktion, für die Spektrum uns bezahlt hat. Das heißt, die veröffentlichen das auch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anhören würdet. Das heißt Sternbildung. Florian erklärt mir anhand der Sternbilder, was in diesen Sternbildern denn so los ist. Allerdings nicht astrologisch, sondern astronomisch los ist. Und falls ihr Probleme mit dem Abonnement haben solltet, bitte wendet euch an Spektrum und nicht an uns. Wir haben nur abgeliefert.
Also ich verwende Podkicker und da funktioniert es wunderbar. Bei iTunes funktioniert es auch, soweit ich weiß. Also ja. Ich weiß nicht, was da jetzt genau die Probleme sind, aber okay. Anscheinend haben manche Leute Probleme mit dem Feed, aber ich kann das nicht nachvollziehen und kann es auch technisch nicht ändern. Also wie gesagt, ja. Diese Anfragen dann eher dorthin richten, wo es ist. Oder installiere ich vernünftigen Kram und nicht so komischen irgendwie Computer-Nerd-Scheiß, den keiner versteht.
Den du nicht verstehst.
Ja, das ist natürlich. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich die letzten potenziellen Hörer auch abgeschreckt.
Darum habe ich ja versucht, diesen letzten potenziellen Hörer wieder ins Boot zu holen, indem ich mich ihm angebiedert habe, indem ich so getan habe, als würde ich ihn verstehen. Kommen wir zum restlichen Universum.
Ja, was gibt's im Universum? Also wie gesagt, wir haben jetzt schon länger nicht mehr gesprochen und zwischendurch war ich lange im Urlaub. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich einiges verpasst habe, was passiert ist. Aber natürlich passiert immer so viel, dass man immer was zu erzählen hat. Wir könnten über den stellaren Eindringling sprechen.
Den stellaren Eindring?
Eindringling.
Dringling, da kommt noch ein Ling hinten dran. Heißt das nicht heute politisch korrekt Eindringende? Stellare Eindringende?
Fangen wir lieber gar nicht an mit dem Thema. Okay. Nein, das ist eine Geschichte, die gerade rumgeht, die üblichen Verdächtigen im medialen Bereich machen natürlich wieder hier die absurden Schlagzeilen zum Thema. Also meine Lieblingsschlagzeile ist aus Business Insider. War das nicht mal irgendwie eine seriöse Zeitung
ich
oder sowas?
Keine Ahnung.
Oder das war die Financial Times oder sowas, oder? Nicht. Wir haben dieses Medium, ich kenne es als Online-Medium, ist mir jetzt schon einige Male als wirklich also so als hysterische Schlagzeilenschleuder aufgefallen, also so wie auf Focus Online-Niveau ungefähr. Also das war bis jetzt immer so der Negativ-Standard, was diese bescheuerten Wissenschaftsschlagzeilen angeht. Aber jetzt habe ich schon ein paar Mal Business Insider bekommen und hier lautet die Schlagzeile der Geschichte, die ich jetzt euch erzählen wollte, lautet: Vor 70.000 Jahren hat ein außerirdischer Stern unser Sonnensystem berührt.
Nein! Alles ist verbrannt.
Hat ein ausländischer Stern das Sonnensystem berührt. Die Folgen sind heute noch spürbar. Das ist die Schlagzeile, ja?
Ja.
Also
ein außerirdischer.
Ja, also das.
Das finde ich aber super. Das wäre ja noch nicht bei mir eingefallen, um dich zu trollen. So ein Mist.
Wahrscheinlich, ja. Aber man kann sich keine Umstände. Es gibt ein paar spukige Schlagzeilen. Nämlich ich habe es in der Blog-Serie schlechte Schlagzeilen.
Was und, haben die denn da damit gemeint, bitte?
Ja, ich habe halt, nachdem ich halt von dieser Geschichte erfahren habe, mir mal angeguckt, was da wirklich die Wissenschaft ist. Es geht um einen Stern tatsächlich und zwar um Scholz-Stern.
Scholz, finde ich gut. Scholz, schöner deutscher Name.
Nee, also es ist nicht der offizielle Name, weil Sterne haben ja keine offiziellen Namen, außer die ganz alt sind, also die alten arabischen oder irgendwie griechischen Namen und so weiter. Mittlerweile haben sie alle nur Katalognummern und manche kriegen halt, wenn sie halt auf irgendeine Art und Weise prominent sind, kriegen halt dann irgendwie noch so eine Art inoffiziellen Namen. Und in dem Fall ist der Stern von, Scholz, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, also aus Deutschland, aber ich glaube, der ist vom irgendeinem Max-Planck-Institut oder sowas, der diesen Stern auf jeden Fall, ich gucke einfach mal, der diesen Stern 2013 entdeckt hat. Ralf-Dieter Scholz, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam.
Ah ja.
Genau, 2013. Also da wurde der Stern nicht entdeckt. Den Stern hat, der ist halt einfach bei einer ganz normalen, einen Stern entdecken tut man ja nicht. Also Sterne richtet irgendein ausreichend gutes Teleskop auf den Himmel und
das man sieht ihn halt. Ja.
Ja, also
du hast, man entdeckt ihn halt nicht, man sieht ihn nur zum ersten Mal.
Das nicht, siehst du nicht. Du hast halt einfach so, in dem Fall war es WISE, das ist ein Infrarotteleskop, aha, das zeitlang durchs All geflogen ist und hat halt das gemacht, was solche Dinge machen, hat einfach alles fotografiert auf dem Himmel. Das heißt, da hast du eine riesengroße Datensammlung, Katalogdaten und die liegen halt rum und da geht jetzt nicht einer durch und sagt, du heißt so, du heißt so, du heißt so, sondern die Daten liegen rum und Wissenschaftler holen sich die Daten und machen was damit.
Ach so.
Und in dem Fall hat dieser Ralf-Dieter Scholz offensichtlich 2013 herausgefunden, dass eben dieser eine Stern, der wird sich wahrscheinlich die Bewegung von Sternen angeschaut haben. Das heißt, der wird aus den Daten dieses Teleskops halt einfach Bewegungsdaten rausgeholt haben, geguckt haben, wo bewegen sich die Sterne alle hin und her und hat dann rausgefunden, dass dieser eine Stern WISE J072003,20-08465,1,2, um das mal offiziell gesagt zu haben, wie er offiziell heißt, dass dieser Stern früher sich dem Sonnensystem angenähert hat. Denn es gibt ja, Sterne bewegen sich ja, mhm, und zwar auf sehr durchaus schnell. Also unsere Sonne bewegt sich, was hat die für eine Geschwindigkeit? 200 Kilometer pro Sekunde, glaube ich, ums Zentrum der Milchstraße rundherum. Also schon ziemlich fix. Ja. Aber weil die Distanzen so groß sind.
Die Milchstraße in der Atmosphäre würden uns ganz schön die Haare flattern, ne?
Ja, habe ich jetzt nicht gehört, aber aber weil halt einfach so viel Gegend im Universum ist, merkt man die Bewegung der Sterne nur über sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt, man kann jetzt nicht zuschauen, wie die sich am Himmel bewegen, sondern muss da wirklich eben sehr, sehr lange beobachten, sehr, sehr genau beobachten oder halt Computersimulationen machen. Kann man ja machen, einfach reinstecken in der Gravitationsgleichungen und so weiter nehmen und dann gucken, wo gehen die hin, wo waren die. Und bei dem Stern hat man festgestellt, dass der anscheinend früher mal nahe am Sonnensystem war. Mhm. Und nahe heißt in dem Fall ungefähr 50.000 astronomische Einheiten, also 50 mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Also mhm, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Lichtjahre das sind
also 8 Lichtminuten sind das, ne?
Ja, 80 Minuten ist eine astronomische Einheit, ja. Und diese 50, und ich glaube, das müsste, also, ich glaube, die müssten, also die Oortsche Wolke, ja, also wirklich das letzte Ende des Sonnensystems, das ist so bei 20.000 astronomische Einheiten, also, das ist, ja, also es werden so 2 Lichtjahre sein, schätze ich mal jetzt ganz grob. Wahrscheinlich ist es falsch, aber ich bin es nicht gewohnt, als Himmelsmechaniker bin ich nicht gewohnt, mit Lichtjahren zu rechnen. Wir haben immer nur die astronomischen Einheiten bei uns. Aber es war auf jeden Fall weit, weit weg. Also der ist jetzt nicht hier irgendwo an der Sonne vorbeigeschrammt und der ist auch nicht irgendwie hier durch die Planeten durchgerauscht, dieser Stern, sondern war wirklich eben weit, weit draußen, weit weg. Genauso wie eben Proxima Centauri, der aktuell sonnennächste Stern, der ist eben 4 Lichtjahre weit weg und in dem Fall, so, ich muss jetzt kurz mal hier eintippen, sonst kann ich das wirklich nicht erzählen, umrechnen.
Weißt du? Achso, Lichtjahre in,
ja. Ja, genau, also hier 50.000 Lichtjahre, aber schau, ich wirklich recht habe. Na schau, habe ich mich doch ein bisschen verschätzt, es waren 0,8 Lichtjahre, okay? Mhm. Also weniger als ein Lichtjahr und Proxima Centauri, der derzeit nächste Stern, also aktuell sonnennächste Stern, ist eben 4 Lichtjahre weit weg. Aber wie gesagt, es waren auch früher schon mal Sterne näher dran, es werden andere Sterne in Zukunft, werden andere Sterne der Sonne näher sein als Proxima Centauri. Also dass Sterne mal näher vorbeikommen, ist jetzt nicht so, das war noch keine große Neuigkeit. In dem Fall 2013 war es die Neuigkeit, dass
ich wollte gerade fragen, dass
eben der aktuell bekannteste, der aktuell nächste bekannte Stern ist, der vorbeigekommen ist. Also das war, man hat von, das war quasi so ein neuer Rekordhalter für die Annäherung in der Vergangenheit. Und vor allem auch in dem Fall war es eine Vergangenheit, die quasi aus astronomischer Sicht nicht weit entfernt ist, weil 70.000 Jahre ist jetzt nicht so viel für einen Astronomen. Das heißt, dass vor 70.000 Jahren ein Stern so nah dran war, das war schon eine interessante
Neuigkeit. Aber er hat nicht unser Sonnensystem berührt, oder?
Es kommt darauf an, wie du halt berühren definierst. Also dort, wo er vorbeigeflogen ist, eben in diesen 50.000 astronomischen Einheiten, das könnte man sagen, das ist, sagen wir mal, an der äußeren Grenze. Es ist ein bisschen immer schwierig zu sagen, wo hört das Sonnensystem auf.
Ich habe mal gehört, an der Heliopause.
Ja, das gibt verschiedene, das ist ja immer, da habe ich mich auch schon oft genug drüber geärgert und aufgeregt. Mhm. Immer wenn irgendwie die Voyager-Raumsonden
genau.
eine neue Dacht,
das immer, ja,
Raum hat das Sonnensystem verlassen. Ich habe mir mal so eine schöne Übersicht gemacht, irgendwie über die letzten Jahrzehnte hinweg, irgendwie die alle paar Jahre gibt es eine Schlagzeile, Voyager hat das Sonnensystem verlassen. Es kommt immer darauf an, was du jetzt als Sonnensystem definierst. Du kannst einerseits sagen, Sonnensystem ist das, was durch die... Du kannst es quasi elektromagnetisch definieren, ja.
Das also ist ja dort, dann, glaube ich, diese Heliopause, ne?
Genau, dort, wo halt die Sonne quasi mit ihrer Licht, also Sonnenstrahlung und auch die vor allem der Sonnenwind, also die ganzen Teilchen, der ganze Krempel, den die Sonne ins Weltall hinauspustet, das machen alle Sterne, ja. Und dort, wo quasi die Menge an Sonnenwind so wenig geworden, sich so verdünnt hat, dass du es quasi nicht mehr merkst, weil es sich quasi mit dem ganzen anderen Kram, der von anderen Sternen kommt, quasi vermischt hat. Also dort, wo der Sonnenwind so schwach geworden ist, dass er nicht mehr auffällt im interstellaren Bereich, dort ist die Heliopause. Das ist halt wirklich ungefähr so bei, es ist auch keine fixe Grenze, die ist variabel, die ist mal näher, mal weniger weit weg von der Sonne. Das ist halt irgendwie so bei 100, 120, 130 astronomische Einheiten. Mhm. Und da ist Voyager halt durch. Aber wir kennen genug Asteroiden zum Beispiel, die weiter draußen um die Sonne kreisen und die gravitativ an die Sonne gebunden sind. Ja, also wir kennen Asteroiden, die sind irgendwie 1000 astronomische Einheiten weit weg. Oder ja, ich glaube 1000 ungefähr, so die Größenordnung ist das weiteste. Also wir wissen, dass es Kometen gibt, die sich noch viel weiter von der Sonne entfernen und trotzdem noch an die Sonne gebunden sind. Mhm. Das heißt, die Gravitationskraft, die reicht noch viel weiter. Und es gibt halt, wenn du das nimmst, also wenn du sagst, das Sonnensystem ist alles, was gravitativ an die Sonne gebunden ist, dann kommst du eben wirklich so auf diese 10.000, 20.000 astronomische Einheiten, eben was eben dann als Oortsche Wolke bezeichnet ist, ja. Aber weil wir eben noch nicht, wir kennen halt nicht alle Objekte da draußen, wir kennen eigentlich noch kein Objekt aus der Oortschen Wolke, wir wissen indirekt, dass sie da ist, aber haben sie direkt noch nicht beobachtet.
Ach tatsächlich?
Das heißt,
und jetzt habe ich auch noch das Gefühl, als hättest du mir das auch schon mal gesagt und ich wäre genauso verblüfft gewesen.
Es kann gut sein, dass wir schon mal über die Oortsche Wolke geredet haben. Ich kann noch was verlinken in den Shownotes, wo mehr drin steht. Aber wie gesagt, die sind halt einfach, da ist halt kein großes Zeug. Das sind vielleicht irgendwie ein paar kleinere Planeten. Das sind vielleicht ein paar, das sind jede Menge Billionen kleine Asteroiden. Aber nichts, was von selbst leuchtet. Mhm. Und das reflektiert nur ganz schwach das Sonnenlicht. Das heißt, die sind einfach schwer zu entdecken, die Dinger. Und insofern bewegt sich auch recht langsam, das heißt schwer zu identifizieren. Das heißt, wir wissen indirekt, dass sie da sein müssen, weil da eben Kometen rauskommen und so weiter. Also die Kometen, die wir sehen, müssen irgendwo herkommen. Ja.
Ja.
Und die Quelle ist eben diese Oortsche Wolke und auch aus Simulationen von Planetenentstehung wissen wir, dass sie da sein muss und so weiter. Also wir wissen, dass sie da sein muss. Wir sehen sowas auch bei anderen Sternen, aber eben wir haben jetzt unsere eigene Oortsche Wolke nicht vollständig kartografiert. Mhm. Das wird auch lange Zeit nicht funktionieren. Aber wir wissen eben, dass sie da ist und das ist halt irgendwie so 20, 30.000 astronomische Einheiten. Irgendwo da wird der Punkt sein, wo halt dann quasi der gravitative Einfluss der Sonne zu Ende ist. Und da kann es durchaus sein, dass eben, wenn so ein Stern 50.000 astronomischen Einheiten vorbeifliegt, dann kann der tatsächlich eben mit seiner Gravitationskraft da ein paar Trümmer stören. Also der kann einfach, dann fliegt er da draußen vorbei und dann kriegen ein paar von den Asteroiden irgendwie so einen gravitativen Schubs und die Bahnen ändern sich und dann können die halt irgendwo was anderes machen, als sie vorher gemacht haben. Ja,
also dann schlagen sie auf der Erde ein.
Das ist eine der Möglichkeiten, aber wie gesagt, die werden einfach generell ändern sich die Bahnen. Was sie dann genau machen. Also ja. In den meisten Fällen werden sie halt einfach halt auf anderen Bahnen weit weg um die Sonne kreisen als vorher. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann die näher an die Sonne kommen, also aus den äußeren Regionen quasi weiter reingeschubst werden. Wir wissen, dass es gab mal so diese Hypothese von Nemesis, dem Sonnen, quasi, dass die Sonne ein Doppelstern ist, was jetzt nicht, es ist wieder, ja, die ist viel zu lang, die Geschichte, um sie jetzt noch zu erzählen, aber kann ich auch was verlinken dazu. Es gab lange Zeit die sehr plausible Hypothese, dass die Sonne eben ein Doppelstern ist und der Partnerstern der Sonne ist eben weit weg und sehr klein und sehr lichtschwach und stört eben periodisch die Oortsche Wolke, weswegen es periodisch zu quasi verstärkten Kometenaufkommen im inneren Sonnensystem kommt, dann eben auch zu verstärkten Asteroideneinschlägen, weil man eben früher dachte, dass man so eine Periode von 26 Millionen Jahren bei Massen Sterben auf der Erde gesehen hat und sich überlegt hat, wo das herkommen kann.
Jetzt verstehe ich. Ich habe mich gerade gefragt, wie kommt man auf so eine Idee?
Aber das Ding ist also, dass man jetzt, also diese Periodizität ist mittlerweile mit besseren Daten, also das war so eine Theorie aus den 80ern. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass diese Periodizität ist nicht mehr ganz so stark, wie wir eigentlich dachte, das ist. Und vor allem wissen wir, mittlerweile haben wir Daten, und wissen, dass, also wenn es Nemesis gibt, hätten wir es gefunden. Weil die Teleskope, die Durchmusterungen, die wir gemacht haben mit den neuen Sonden, mit WISE und mit Gaia und all diese ganzen Astrometrie-Missionen, die solche Kataloge machen, da hätten wir Nemesis entdeckt, wenn sie da gewesen wäre. Das heißt, wir wissen, das ist nicht der Fall. Aber wie gesagt, also dass das Stern vorbeifliegt und dann irgendwie Deutsche Wolke schaut, das ist ist jetzt absolut plausibel und nichts, also etwas, mit dem man durchaus rechnet. Als dieser Stern entdeckt wurde, 2015 danach, gab es eine Arbeit, wo eben Wissenschaftler von den USA, glaube ich, ja, aus den USA, die haben halt geschrieben, ja, also dass da vermutlich nicht viel passieren wird, also nicht viel passiert ist, ist ja schon vorbei, der Vorbeiflug, ja. Mhm. Und jetzt diese neue Arbeit, die passiert ist, das waren Wissenschaftler von, wo warten die schon wieder her? Spanien, glaube ich, ja. Spanische Wissenschaftler. Und die haben jetzt eine neue, quasi das nochmal neu untersucht mit neuen Daten und neuen Computermodellen und so weiter und festgestellt, dass vielleicht schon einen Einfluss gegeben hat. Ja? Also haben halt Computersimulationen gemacht von Objekten, die da draußen waren, haben auch bekannte Objekte untersucht, also Kometen, alles, was halt irgendwie so von weit draußen kommt und festgestellt, dass damals, also 339 Kometen, Himmelskörper kennt man, die theoretisch damals so weit weg gewesen sein könnten, um von diesem Stern beeinflusst zu werden. Und diese Simulationen haben gezeigt, 36 von diesen 339 waren damals tatsächlich dort. Aha. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass eben diese 36 vielleicht damals durch diesen Stern, Vorbeiflug des Sterns quasi erst in das innere Sonnensystem umgeleitet worden sind.
Aber haben wir mit denen irgendwas zu tun?
Das sind halt so Dinge wie, das heißt, zu tun, ja, einfach Kometen oder sowas.
Ich meine, also
ja,
haben so wir mit denen so viel, also ist die Erde von diesen Dingern in irgendeiner Weise so betroffen, dass eine Webseite namens Business Insider das als Armageddon melden muss?
Da musst du die Leute von dem, was die Medien fragen, warum, was sie davon versprechen. Aber es ist natürlich für die Astronomie ist es natürlich schon interessant, weil wir wissen ja, es gibt die Oortsche Wolke, da fliegt Zeug herum. Und die Frage ist, wie kommen Objekte von dort draußen nach dort drinnen? Weil normalerweise, wenn die mal da draußen sind, in der Oortschen Wolke, Asteroiden, Kometen, die haben ja, da sitzt ja keiner hinterm Lenkrad und denkt sich, ach, jetzt schlage ich mal irgendwie hier ein und fliege nach ins Sonnensystem. Die bewegen sich so, wie sie sich bewegen und wenn sich nichts tut, dann bleibt es dabei. Was jetzt eine sehr, sehr umständliche Art war, die Newton'schen Axiome zu formulieren. Aber wie gesagt, also die folgen halt ihren Umlaufbahnen und weil eben da draußen kaum was passiert, das ist alles wahnsinnig weit weg von der Sonne, da ist wahnsinnig viel Platz, da passiert nichts. Also es gibt eigentlich keinen Grund für ein Objekt in der Oortschen Wolke, 50.000 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt, von dort ins innere Sonnensystem zu kommen, damit es dann eben bei uns am Himmel als Komet sichtbar ist.
Außer jemand hat es angestupst.
Und das ist halt die Frage, welche Mechanismen können dazu führen, dass eben Objekte aus der Oortschen Wolke von ihren kreisförmigen Umlaufbahnen eben sehr langgestreckte Umlaufbahnen bekommen, um dann eben ins innere Sonnensystem zu gelangen.
Ganz klar, ist ganz klar. Außerirdische, die uns auf diese Weise vernichten wollen, ohne dass wir es merken.
Ja, vielleicht oder halt solche Sachen wie stellare Vorbeiflüge und wie jetzt diese neue Arbeit gezeigt hat, war eben dieser Vorbeiflug vor 70.000 Jahren tatsächlich einer Vorbeiflug, der hat eben wirklich, der war halt auch zeitlich nah genug, dass wir wissen, dass vor 5 Millionen Jahren und vor 100 Millionen Jahren gab es auch stellare Vorbeiflüge, wissen wir auch, dass sie stattgefunden haben, aber haben natürlich keine Chance, die irgendwie vernünftig mit Himmelskörpern zu verknüpfen, die wir jetzt beobachten können, ja, weil das ist einfach zu lang her, das lässt sich nicht mehr so weit zurückrechnen. Aber wenn wir jetzt eben so Kometen oder so Zeug haben, dann können wir das eben, 70.000 Jahre ist eine Zeit, die können wir vernünftig zurückrechnen. Das heißt, dass da haben wir tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber auf jeden Fall eine Verbindung zwischen eben einem konkreten Stern und konkreten Asteroiden und Kometen quasi eine konkrete Verbindung zwischen konkreten Himmelskörpern und nicht nur Computersimulationen. Also wenn da ein Stern vorbeifliegt, dann passiert das und das. Sondern wirklich dieser Stern, wenn der vorbeigeflogen ist, ist dieser Komet dann vermutlich ins Sonnensystem, in das Sonnensystem gelangt. Das ist schon eine interessante Arbeit. Bevor jetzt die Leute sich fragen, 70.000 Jahre, da haben wir auch schon Menschen gelebt auf der Erde. Mhm. Haben die denn den Stern gesehen? Am Himmel?
Nee. Wie viele Lichtjahre?
Wie gesagt, ein Lichtjahr.
Ein Lichtjahr.
Also das, ja, okay. Also das weniger als ein Lichtjahr. Na, in dem Fall, also das wäre schon möglich gewesen. Also wenn du jetzt irgendwie schiebt die Sonne ein Lichtjahr weg und du hast immer noch einen extrem hellen Stern am Nachthimmel. Ja. In dem Fall, dieser Scholz-Stern war ein roter Zwerg oder ist immer noch ein roter Zwerg. Das heißt, und jetzt heute ist er 20 Lichtjahre weit weg, also heute sieht ihn sowieso keiner mehr. Aber der war damals auch ein roter Zwerg und rote Zwerge sind klein, rote Zwerge leuchten schwach und in dem Fall, selbst bei der nächsten Annäherung, hätte er so, ich glaube, irgendwie um die 11. Größenklasse, was nicht, also es heißt, also es, mit freiem Auge kann man Sterne sehen, die 1., 2., 3., 4., 5., 6. Größenklasse haben und alles, was größer als 6. Größenklasse ist, ist zu schwach, als dass unser Auge es sehen kann.
Beziehungsweise kleiner als 6. Größenklasse.
Ja, wir Astronomen haben da so bescheuerte Einheiten. So. Okay. Je größer die Größenklasse, desto geringer ist die Helligkeit.
Ja, ist wie beim Fotografieren und der Blende.
Ja, also der war zu schwach. Also es ist in einem Artikel hier, schreiben sie, also sagt, haben sie einen von den Wissenschaftlern interviewt oder gemeint, es könnte sein, also rote Zwerge können so Helligkeitsausbrüche zeigen und es könnte sein, dass der vielleicht zufällig gerade mal so einen Helligkeitsausbruch hat, dann hättest du ein ganz schwaches Ding am Himmel sehen können, aber ja, hat man keine Ahnung, ob so war und es ist im Prinzip auch, ja.
Egal, weil es niemand aufgeschrieben hat.
Es ist das und wie gesagt, es wäre halt einfach ein weiterer schwach leuchtender Punkt am Himmel mit vielen schwach leuchtenden Punkten, weil damals die Leute, die zum Himmel geguckt haben, die haben ja nicht so wie wir irgendwie 10 Sterne gesehen, sondern die haben ja, da war ja der Himmel voll mit Sternen damals, weil halt die Lichtverschmutzung nicht null existiert war. Hat. Und insofern, ob ihnen da jetzt irgendwie einer aufgefallen ist, der halt schwach leuchtet und vorher nicht, aber schwer zu sagen. Aber es ist eine interessante Geschichte, die vor allem himmelsmechanisch interessant ist und für die, wenn wir die Dynamik im Sonnensystem verstehen wollen, interessant ist, aber keinerlei Aussagen über irgendwelche zukünftigen Katastrophen, Weltuntergänge macht und auch sonst irgendwie nicht geeignet ist für irgendwelche hysterischen Schlagzeilen, obwohl man die leider wie üblich lesen kann dazu.
Gutes Stichwort, Vorhersagen für die Zukunft. Was für Wissenschaftler waren denn das schon wieder? Siehst du, jetzt habe ich mir, französische und britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die nächsten 5 Jahre genauso ein Sommer sein wird wie jetzt. Sie haben nämlich ein neues Prognosemodell für kurzfristige Klimaschwankungen sich ausgedacht. Und das Schöne ist ja, wenn man solche Modelle hat, kann man ja immer in die Vergangenheit gucken, um zu überprüfen, ob die Modelle funktionieren. Und sie geben bekannt, dass die Verlässlichkeit für die jährlichen globalen Mitteltemperaturen in Zeitintervallen von 1 bis 5 Jahren nahezu perfekt seien. Haben sie auch zur Treffsicherheit gesagt. Und jetzt haben sie halt geguckt, wie wird sich das Ganze denn in den nächsten 5 Jahren hier entwickeln auf der Erde. Und sie sagen, bis 2022 würde eine natürliche Klimaschwankung die globale Erwärmung sowieso verstärken. Und darum werden wir in den nächsten 5 Jahren noch mehr Hitzeextreme haben und weniger Kaltphasen. Ja, also mehr Erderwärmung als eigentlich erwartet in den nächsten 5 Jahren, sagen die. Das müsste man sich jetzt dann natürlich auch mal angucken in den nächsten 5 Jahren. Aber ich fand es ganz interessant, dass wir so unsere Klimamodelle immer besser granulieren und immer besser in den Griff bekommen. Also sie haben ja jetzt auch, hatte ich gelesen, Fessi, hast du das mitbekommen, dass sie, warte mal, Klimamodelle jetzt haben, die nicht in die Zukunft vorhersagen, was passieren würde, wenn es sich so weiterentwickelt, sondern in die Vergangenheit gucken und sagen, wie hätte es sich eigentlich entwickelt, also wie wäre das Wetter heute, wenn es den menschengemachten Klimawandel nicht in der Form gegeben hätte, wie er vorhanden ist.
Ja, gut, das fand ich auch ein sehr interessantes. Jetzt nicht, weil das ist ja, wenn du ein Modell hast, ja, das quasi die Gegenwart abbilden kann, dann ist das eigentlich normal, dass sowas kann. Also ich kann jetzt nicht die Klimamodelle, mit denen kenne ich mich nicht aus, aber ich kenne die Modelle von der Astronomie, da haben wir es ja genauso. Also, da machen wir im Prinzip auch genau sowas, also haben wir früher gemacht. Also wenn du jetzt irgendwie die Planeten im Sonnensystem hast, wie sieht es in irgendwie einer Milliarde Jahre aus? Kann da irgendwie die Venus mit dem Merkur kollidieren oder sowas? Oder was wäre, haben wir auch gerechnet, irgendwie, was wäre, wenn der Mars so groß wie die Erde ist?
Ja.
Wird es dann ausschauen? Also genau solche Sachen rechnet man halt mit Modellen. Und sowas haben wir oft genug gemacht, ja.
Ist also, das dabei rausgekommen? Das stelle ich mir ganz lustig vor.
Boah, ist eine gute Frage. Also das im Wesentlichen war es so eine Studie, wir haben es jetzt nicht irgendwie gemacht, weil es cool klingt, sondern es war halt eine Studie, das war noch in der Anfangszeit mit der ganzen Exoplanetengeschichte. Und wir wollten einfach gucken, damals konnte man ja wirklich nur große Planeten finden, also wirklich so Gasplaneten von Jupiter an aufwärts und solche Sachen und den ganzen Kleinkram, irgendwie Mars, Erde und so weiter, große Exoplaneten, die man heute finden kann, konnte man damals auch nicht finden, also damals, irgendwie Ende der 90er Jahre, das ist jetzt noch nicht so lange her. Und wir haben halt Computersimulationen gemacht, um halt einfach zu gucken, wir sind davon ausgegangen, dass es eben Planeten gibt, so groß wie die Erde, so groß wie der Mars, dass das nicht alles so sein muss wie bei uns. Also es muss nicht sein irgendwie ein kleiner wie der Mars, zwei große wie Erde und Venus und ein ganz kleiner wie Merkur, sondern die können ja irgendwie sein. Mhm. Und wie würde ein Sonnensystem aussehen, wo halt irgendwie vielleicht zwei oder drei erdgroße Planeten sind und wir haben halt immer das Sonnensystem als Ausgang genommen, weil anderes hatten wir nicht und haben halt da im Sonnensystem an allen möglichen Schrauben gedreht, um mal zu gucken, wie sich das alles verändert. Also Mars größer gemacht, den Jupiter weggetan, hingetan, so weiter. Also einfach mal alle Schrauben gedreht und geguckt, was ist da für Variation in der Dynamik drin. Mhm. Aber was da genau rauskommt, weiß ich ehrlich. Ich müsste jetzt nochmal googeln, was für ein Paper das war. Das habe ich sicher schon irgendwie 2000 oder 2001 veröffentlicht. Das ist schon ewig her. Es war auf jeden Fall interessant genug, dass man es publizieren konnte, aber auf jeden Fall ist nichts, was irgendwie jetzt große dramatische Schlagzeilen machen hätte können. Also ja, wie denn auch immer, der Mars ist so groß, wie er ist, da hat sich nichts dran geändert. Aber dass das, jetzt aufs Thema zurückzukommen, dass Leute die Dinge modellieren, das ist ja kein starres, fix verdrahtetes Modell, sondern du machst ja ein Modell gerade deswegen, um an allen möglichen Schrauben drehen zu können. Insofern hätte es mich eigentlich eher überrascht, wenn man mit den Modellen der Klimawissenschaft sowas nicht machen hätte können, eben herauszufinden, wie wäre das Klima heute, wenn wir damals was anderes gemacht hätten. Also das ist eigentlich ein Feature, das jedes Modell haben muss, wenn es vernünftig funktionieren will, dass man sowas machen kann.
Sollte sich meine Stimme ein wenig verändert haben. Ich hatte gerade einen fürchterlichen Hustenanfall, währenddessen ich mich gemutet habe. Das regelt sich jetzt gleich alles wieder ein. Okay, dann kommen wir zur nächsten Prognose.
Ja.
Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Krisenherde in Afrika vorhersagen kann. Und zwar gibt es ein System, das heißt Violence Early Warning System. Die gucken, entschuldige.
Ja.
Verdammt nochmal. Ah. Die gucken einmal im Monat, deren Algorithmus guckt einmal im Monat auf Afrika und guckt, wie wahrscheinlich bewaffnete Zwischenfälle sind. Und dabei granulieren die auf 50 mal 50 Kilometer. Also die haben Afrika in 50 mal 50 Kilometer große Quadrate unterteilt. Und versuchen, so viele Daten wie möglich aus allen möglichen Datenbanken zu kriegen. Bevölkerungsdichte, Medienberichte aus der Region und sowas alles. Und können daraus dann ableiten, wo es als nächstes zu bewaffneten Konflikten kommen wird. Allerdings nur, wenn es wiederkehrende Konflikte sind. Also wenn es schon brodelt sozusagen, dann können sie gucken und können sagen, wahrscheinlich wird es da als nächstes wieder rund gehen. Im Moment prognostizieren sie Mali, Nigeria und Kongo, also Demokratische Republik Kongo. Was sie nicht vorhersagen können, was ich auch ein bisschen gruselig fände, ist Revolution. Also wenn so aus dem Nichts irgendwie plötzlich was hochbrodelt. Und das Interessante dabei fand ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ähnliche Algorithmen, die da arbeiten, wie auch Geheimdienste sie benutzen.
Allerdings, klar, die wollen das ja auch wissen.
Eben. Allerdings ist dieses Violence Early Warning System offen. Also da kann halt jeder reingucken dann letztendlich mit dem richtigen Know-how mitdiskutieren, wie man vielleicht das verfeinern könnte, verbessern könnte, was für Daten man da noch einfließen lassen kann und so. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Also demnächst geht's wieder rund in Mali, Nigeria und Demrep Kongo.
Ja, müssen wir gucken, ob es funktioniert auch, also ob das noch stimmt, was die vorher sagen.
Ja, das ist halt das, da muss man halt mal gucken dann, ja.
Gut, gehen wir von der Gewalt zu einem einem ganz anderen Thema, nämlich zur Liebe.
Ah.
Du bist ja kein Single.
Nein. Ja. Ich bin kein Single, ja.
Du bist in einer ernsten Beziehung.
Ja.
Also du bist vielleicht albern, aber ja. Albern in einer ernsten Beziehung.
Genau.
Genau. Ja, ich ja nicht, also ich bin ja Single und nutze diese Gelegenheit hier zu nein, machen es kein Herzblatt. Ich habe hier eine andere Arbeit, die auch jetzt kürzlich in den Medien rumging, und zwar eine Studie eines Wissenschaftlers aus Zypern, glaube ich, der erklärt hat, warum Männer Single sind.
Weil sie keine Frau finden.
Ja. Das ist ja ein guter Grund. Es sei denn, muss nicht unbedingt Frauen finden, aber das ist, glaube ich, in dem Fall.
Ja, okay,
gesagt, das ist nicht berücksichtigt worden. Finden. Und ja, nee, aber ich sage noch gleich noch was zu der Studie. Aber es war halt irgendwie, es ist eine Studie, die halt wirklich sehr, sehr oft ich schon in diversen sozialen Medien gefunden habe. Und ich habe jetzt gerade die Seite mit den Gründen, glaube ich, zugemacht. Was auch egal ist, aber die Studie ist. Die besteht, also es ist eine schlechte Studie, also das sage ich einfach dazu, vor allem, also die bestand darin, dass der Typ hat auf Reddit Leute gefragt, also na, er hat einen Reddit-Post analysiert und der Reddit-Post bestand aus der Frage, Leute, warum seid ihr Single? Und dann haben halt da Unmenge Leute drauf geantwortet und diese Antworten hat er halt dann klassifiziert.
Oh, wow.
Ja, und ich habe die Seite zugemacht, wo drauf wurde, wo die Top Ten gestanden. Das war halt so eher der einen irgendwie fühlen sich irgendwie sind zu hässlich oder zu schüchtern oder zu introvertiert und oder zu dick und den ganzen Kram. Also was man halt irgendwie so hat.
Hat er denn auch wenigstens so ein bisschen Soziodemografie viel gemacht über die...
Leider. Denn das Problem ist, also dieser Typ hat dann quasi, er hat das erstmal hier analysiert und dann hat er eine evolutionäre Theorie entwickelt.
Aus Reddit. Okay.
Ja. Er hat quasi die These war, die Männer, und es sind wirklich nur Männer in dem Fall, also die Frauen sind einmal komplett ignoriert worden bei der ganzen Studie, es sind nur Männer und diese Männer haben unter anderem deswegen keine Partnerschaft, weil sie nicht flirten können, ja, weil sie nicht in der Lage sind, quasi der Frau zu überzeugen, in eine Beziehung einzugehen. Und der Grund dafür, hat er gesagt, ist evolutionär, weil nämlich früher musste der Mann nicht flirten, ja. Früher hat er sich eine Frau geschnappt, hat sie einfach genommen, früher ist sie irgendwie zwangsgeheiratet worden, die meiste Zeit der Welt über mussten Männer nicht flirten, sondern konnten einfach quasi die Frauen gekriegt.
Das weiß
er. Sind die Frauen aufgezwungen worden? Das sagt er aus der Geschichte. Ja?
Ah, ja.
Also es gab hier, mit heute ist ja das quasi in der Gegenwart, können Männer eben, gibt es eben keine Zwangsheiraten mehr, sie können keine Frauen mich einfach überholen, sondern sie müssen sich quasi jetzt selbst bemühen, eine Partnerin zu finden, und das können sie halt nicht evolutionär und deswegen kriegen sie keine Frauen. Also das ist seine These.
Ja, so als wäre das seine Ausrede.
So ungefähr. Also der Typ, ich habe da ein bisschen recherchiert, hat auch schon mal eine frühere Studie gemacht, und wo er erklären wollte, warum es lesbische Frauen gibt. Und die Antwort
darauf ist... Lass mich raten, evolutionär, weil die Männer sich früher...
nicht. Fast. Evolutionär, weil Männer stehen drauf, wenn es Frauen miteinander treiben. Und das gibt den Frauen dann einen Vorteil in der Partnerschaftssuche, weil die Männer nehmen sich dann eher eine Frau, die sie heiß finden. Und wenn eine Frau ein bisschen mit anderen Frauen rummacht, finden Männer das heiß und die kriegen eher einen Partner.
Ich habe neulich was gelesen, dass sich im Internet auch so eine frauenfeindliche Szene sammelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber auch eine extrem frauenfeindliche Szene von Männern, die keine Frauen abkriegen.
Ach, das sind diese Incels, involuntary celibate, ja.
Irgendwie sowas, ne? Imbecile, genau.
Ja, das ist genau das Gleiche, ja.
Und ich habe gerade wirklich sehr, sehr den Verdacht, ich müsste da mal eine Studie machen natürlich, ja, gerade den Verdacht, dass der Typ dahin gehört in diese Ecke.
So ungefähr, ja. Also das ist, es gibt ja ein paar Artikel, wo halt das entsprechend eingeordnet wurde und erklärt wurde, dass das jetzt hier, auch wenn es in einem Journal veröffentlicht worden ist, also das stammt aus der Zeitschrift Evolutionary Psychological Science.
Ich dachte, Peter Moosleitner ist ein interessantes Magazin.
Nein, also vielleicht ist es, der Artikel, der Fachartikel heißt Why Men Stay Single Evidence from Reddit.
Ja, okay, das ist dann so auf so einem Bachelor-Niveau wahrscheinlich. Irgendwie Evidence from Reddit ist halt, ja.
Ne, der Typ ist, der ist, was ist denn der? Der ist, der hat irgendwie eine Professur oder sonst
was. Nein, ich meine, die Studie selbst ist dann eher sowas. Sowas machst du ja für eine Bachelorarbeit irgendwie, dass du dir eines winzig kleinen Ausschnitts anguckst und da dann auch noch nicht mal verblindest oder irgendwie sowas
ja,
machst.
Also, ja. Aber selbst bei der Bachelorarbeit hast du hoffentlich einen Betreuer oder eine Betreuerin, die dann sagt, und hier, das ist jetzt hier scheiße, was du treibst, ja. Also ja. Der Typ arbeitet auf der, wenn ich gerade hier ein Bild sehe von dem, der schaut noch nicht alt genug aus, aber er ist auf jeden Fall Doktor, ja, also Associate Professor an der Universität Nicosia.
Naja, guck dir mal an, wie viele in der AfD akademische Titel haben, da muss man jetzt ja. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Also, da passt aber was sehr Schönes dazu, was ich gefunden habe.
Ich habe noch eine zweite Geschichte dazu gehabt.
Also, Entschuldigung.
Weil ich wollte ja quasi hier, damit du auch was hast davon, das war quasi hier die Forschung für mich, weil ich ja Single bin und ich muss mir jetzt hier abfinden, ja. Dass ich halt irgendwie mir die Frauen nicht mehr irgendwie mit der Keule schnappen und nach Hause schleppen kann.
Nee, du musst lernen, dir die Frau wieder mit der Keule zu schnappen.
Ja, das ist ja die. Ja, ja, eben. Also, aber darum habe ich gedacht, ich habe jetzt auch was halt für die glücklichen anderen. Und zwar tatsächlich die glücklichen anderen, weil es ist jetzt schon eine Studie, die ist vom letzten Jahr. Mhm. Da geht es um verheiratete Paare, obwohl ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder nicht, aber ich glaube, es ist in dem Fall egal, sondern es geht nur um die halt Langzeitpartnerschaften. Mhm. Und das ist eine Studie, die ein bisschen, die ist auch wesentlich seriöser. Und aus dem Journal of Happiness Studies.
Super.
Aber die Forschung ist wirklich, ja, nach dem, was ich einschätzen kann, seriöser. Da geht's, also es gibt ja immer diese Forschung, dass eben, ob jetzt Leute, die verheiratet sind oder halt verheiratet jetzt immer gleichgesetzt mit langfristiger halt Beziehung, ob Leute, die verheiratet sind, ob die quasi glücklicheres Leben führen als andere. Mhm. Und ob das halt irgendwie, wie das halt Heirat und Lebensglück zusammenhängt. Und das ist eben eine Studie von Dezember 2017 und die haben, da gibt es eine schöne Grafik, die man dann nicht verlinkt in das Paper, und zwar die Life Satisfaction Kurve, ja, das ist so eine Kurve, also die wo halt dann nach diversen vermutlich standardisierten Kriterien, die ich jetzt als Nicht-Sozialwissenschaftler nicht einschätzen kann, wo halt da so eine Lebenszufriedenheit quasi abgefragt wird. Und zwar ist es hier, fängt bei 25 Jahren an und geht bis 86. Mhm. Und wie es halt so ist, also wenn du bei den 25-Jährigen, die haben noch einen recht hohen Wert und dann sinkt es halt so langsam bis so Mitte 40, 50. Da ist der Tiefpunkt, ja, also quasi die Midlife-Crisis oder sowas. Mhm. Und dann ab 50 steigt es wieder an nach oben und hat dann quasi so bei 80 Jahren wieder ungefähr den gleichen Wert, den du als 25-Jähriger hast. Also du hast quasi diese U-Kurve der Lebenszufriedenheit. Mhm. Und die haben das jetzt untersucht, eben für Leute, die verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, ja, also keine langfristige Beziehung hatten. Und tatsächlich, der Verlauf der Kurve ist in beiden Fällen gleich. Ja. Also, aber die Kurve der verheirateten Leute liegt immer deutlich über der nicht verheirateten. Ja.
Also denen geht es besser, selbst wenn es ihnen schlecht geht.
Genau, also da sinkt auch die Lebenszufriedenheit von 25 runter bis 50 Jahren und geht dann wieder rauf. Aber eben den nicht verheirateten, die Life Satisfaction ist immer unter den Verheirateten. Mhm. Ja, also bei mir, wenn ich jetzt hier quasi anschaue, ich habe jetzt gerade hier das 41. Lebensjahr begonnen. Ich habe jetzt noch hier noch ungefähr ein knappes Jahrzehnt, wo es stetig bergab geht.
Ja.
Und dann muss ich, also bis ab 80, ja, ab 80 Jahren, da ist der einzige Punkt, wo die Kurven sich kreuzen. Also bei 80 Jahren sind Verheiratete und Nichtverheiratete gleich zufrieden und über 85 sind die Unverheirateten, fühlen sich besser als die nicht verheiratet.
Das ist eine gute Nachricht. Das heißt nämlich, dass ich in 2 Jahren den Scheiß hinter mir habe.
Ja, ey, also wie gesagt, ja, ich werde dich erst dann mit 80 einholen können. Also. Aber wie gesagt, ich habe noch hält sich die Midlife Crisis bei mir in Grenzen. Ich habe da noch zumindest noch nicht. Ich habe jetzt noch, obwohl ich habe überlegt, ich habe jetzt, ist das Midlife Crisis? Ich habe jetzt im Sommer angefangen, mir zu überlegen, ob ich mir ein Rennrad kaufen soll.
Das könnte Midlife Crisis sein. Ja, das könnte tatsächlich Midlife Crisis sein. Ja, wobei es auch, es gab auch neue Forschung zur Midlife Crisis. Das muss ich dann mal rauskramen. Ich habe es leider noch nicht gehört. Es ist ein Podcast, Deutschland. Funk Hintergrund, glaube ich sogar. Irgendwas Neues gibt es da mit Midlife Crisis und der Frage, ob das auch Frauen befällt, weil interessanterweise ist ja die Midlife Crisis so eine, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, rein männliche Erzählung.
Ja,
das also dass eine Frau irgendwie sich dann mit 50 einen Porsche kauft oder auf Berge steigt oder den Atlantik im Ruderboot überquert oder was man da halt so macht, habe ich noch nie gehört. Das höre ich immer nur von Männern, dass sie Midlife Crisis haben.
Aber andererseits, ich habe auch den Sommer damit verbracht, meinen Sommerurlaub, den ich auf dem Fahrrad verbracht habe, also nicht Rennrad, sondern normal Fahrradtour gemütlich, und habe dann da lief immer die Tour de France parallel und das war das erste Mal, dass ich wirklich so die Tour de France mal komplett gesehen habe und dann auch wirklich auch verstanden habe, wie der Sport funktioniert. Also diese großen Touren, es ist ja nicht so simpel, wie man sich immer denkt, mit irgendwie alle fahren los und der Erste, der ist der Beste. Genau, also das geht ja ganz anders. Und dachte ich irgendwie, jetzt vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt irgendwie Lust auf Rennrad, aber ich habe auch kein Rennrad und ich kenne ja auch niemanden, der Fahrräder verkauft. Kennst du jemanden?
Nee. Ja, also, aber der verkauft keine Rennräder.
Nee.
Mountainbike kannst du haben.
Nee, Mountainbike war ich nicht. Das kommt dann, wenn ich wirklich in der Midlife Crisis bin. Dann fahre ich mit Mountainbikes um die Berge. Nee, aber noch fühle ich mich nicht Midlife Crisis beeinflusst. Aber mal sehen, was die Wissenschaft sagt. Es geht bergab, also vertrauen wir mal der Wissenschaft.
Schweizer Wissenschaftler haben das Selbstwertgefühl angeguckt, also nicht die Lebenszufriedenheit, sondern das Selbstwertgefühl des einzelnen Menschen und haben gesehen, dass es kurzfristig schwankt, klar, es schwankt kurzfristig, das merkt man ja dann an sich selbst, über die gesamte Lebensspanne weg steigt die Selbstachtung, also das Selbstwertgefühl, aber steigt halt so. Mhm. Und noch nicht mal in der Pubertät, also bisher wurde vermutet, dass in der Pubertät das Selbstwertgefühl stark leidet und abbaut und Pubertierende darum so scheiße sind. passiert aber auch nicht. Und zwar haben sie, Schweizer Wissenschaftler waren das ja, die haben eine Meta-Analyse gemacht aus 331 einzelnen Studien und haben dadurch dann 160.000 Probanden zwischen 4 und 94 Jahren zusammenfassen können, die immer wieder zu ihrem Selbstwertgefühl befragt worden sind. Mhm. Und das Selbstwertgefühl sinkt erst ab 70 wieder. Und zwar sehr, sehr langsam. Und wenn du 90 bist, dann nehmen die Selbstzweifel richtig zu. Das heißt, du hast von 50 bis 70 sind die besten Jahre, weil da ist die Lebenszufriedenheit, die geht wieder hoch. Mhm. Die Selbstzweifel sind noch nicht so stark. Ja, eigentlich. Und dann ab 80 hast du ja dann die Lebenszufriedenheit wieder weniger. Und da rein mischen sich dann ab 90 die Selbstzweifel, sodass du dich im Grunde zu deinem 90. Geburtstag einfach nur noch erschießen solltest.
Ja, ach, da kann man dann anfangen mit Saufen oder so. Also
mit 90 mit dem Saufen, also ein bisschen spät, finde ich. Also ich mache das jetzt schon mal, dann muss ich mit 90 nicht. Was ich eigentlich vorhin erzählen wollte, als es um Männer und Frauen ging auch noch, es gibt, britische Wissenschaftler haben sich gefragt, ob Männer wirklich besser navigieren können.
Ach, die habe ich auch mitbekommen in die Studie. Ich habe sie noch nicht im Detail verfolgt, aber ich habe es nur irgendwann gesehen, dass die gibt, ja.
Du kennst ja sicherlich diese Geschichten, ne? Männer können besser navigieren und sind darum bessere Autofahrer und was man so alles so hört. Stellt sich raus, ja. Aber.
Genau.
So, und dieses Aber haben sie erforscht mit einem Online-Spiel. Und zwar, das ist ein Spiel, eine App, glaube ich sogar, zur Demenzforschung. Also es ist halt wieder so Citizen Science-mäßig oder halt ein Orientierungsspiel, das heißt Sea Hero Quest. Da musst du dir Karten merken und dich räumlich irgendwie orientieren. Und haben die Daten von diesem Orientierungsspiel ausgewertet und kommt bei rum, dass diese Geschlechterstereotypen tatsächlich bestätigt werden. Allerdings ist unser Navigationssystem nicht am stärksten vom Geschlecht abhängig, sondern am stärksten vom Alter und wird über die Jahre immer schlechter. Mhm. So, das ist das eine. Männer haben im Schnitt besser abgeschnitten als Frauen, aber nur so lange, wie man nicht geguckt hat, woher die kommen. Mhm. Hat man ins Herkunftsland reingerechnet, hat sich das komplett genullt. Also da sind Männer nicht besser als Frauen, sondern je stärker oder je größer der Wohlstand eines Landes ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, desto besser die Orientierung der Leute. Und noch einen Zusammenhang haben sie gefunden. Je weiter die Gleichstellung der Geschlechter in einem Land ist, desto geringer die Unterschiede.
Ja,
Männer navigieren tatsächlich besser als Frauen, allerdings nur da, wo die Leute kein Geld haben und die Männer das sagen.
Das ist wieder, das wäre jetzt im Prinzip auch genau das, was ich mir erwartet hätte in dem Fall. Mhm. Weil es ist genauso, wie wenn du irgendwie, das sind ja so dieses, ist ja genau ein, ein Stereotyp im Prinzip, um das geht. Ja, also ja. Es sind alle davon überzeugt, dass Männer besser navigieren können, weil Navigation und irgendwie Orientieren am Auto und mit der Karte durch die Wildnis spazieren, das ist was für Männer, das machen Frauen nicht. Und wenn du quasi immer so ein Stereotyp hast, dann setzt sie das natürlich auch entsprechend fort. Also das perpetuiert sich dann immer weiter. Und insofern überrascht es nicht, dass dann, es wäre genauso, wenn du sagst, wer kann besser mit dem Gewehr schießen, ja. Männer oder Frauen. Da gibt es auch keinen Grund, warum Frauen das nicht können sollten. Das siehst du ja auch irgendwie bei den Sportschützen. Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo halt dann nur Frauen irgendwo, nur Männer irgendwie zum Militär müssen und ausgebildet werden und Frauen halt nicht damit in Kontakt kommen oder halt dann auch von der Gesellschaft halt entsprechend
davon ferngehalten werden.
Genau, dann ist es natürlich klar, dass du, wenn du eine Umfrage machst oder einen Test machst, dass du halt ausgehst, okay, die Männer können das besser, aber sie können es nicht besser, weil sie es besser können, sondern sie können es besser, weil die Gesellschaft diese Eigenschaft wie bei der Orientierung und bei ganz vielen anderen Eigenschaften eben entsprechend bei den einen fördert und bei den anderen nicht fördert. Also finde ich eine schöne, aber dass das mit dieser Methode rausgefunden hat und dann nochmal so weltweit quasi, das war jetzt vermutlich eine Studie, die halt irgendwie weltweit gemacht worden ist mit der App.
Zumindest, ja, sie referieren halt auch über, warte mal, was sagen Sie denn? Am besten abgeschnitten haben Spieler aus den skandinavischen Ländern, Australien, Neuseeland und den USA, also Nordamerika. Das heißt, sie haben es weltweit gemacht, ja.
Ja, also das, wie gesagt, das ist ein schönes Ergebnis.
Hattest du eigentlich mitbekommen, sie haben doch gerade erst irgendwie Magnetkristalle im menschlichen Gehirn gefunden und vermuten jetzt, dass wir auch einen Magnetfeldsinn haben, von dem wir allerdings nichts wissen oder so.
Ja, dann ist aber nicht viel Sinn. Also
ja.
Sie
haben Magnetkristalle im Gehirn gefunden und wundern sich, warum die da drin sind eigentlich.
Ach so, ja, vielleicht hat ihr da reingetan.
Genau. Prionen oder wie das hieß.
Ich weiß von Tieren kenne ich das halt, dass die sowas haben, aber
ja, genau.
Wenn Tiere sowas haben, dann können wir sowas ja auch haben, aber die habe ich jetzt nicht bekommen, aber
vielleicht, also die Frage, vielleicht können wir ja lernen, einen siebten Sinn oder sechsten. Oder
naja, also es gibt ja schon genug Studien, die untersucht haben, der Einfluss von Magnetfeldern auf den Menschen. Also ich meine, es gibt die ganzen pseudowissenschaftlichen Studien, wo es halt irgendwie heißt, dass halt hier, das war 2012, Weltuntergangsgeschichten, der ganz schön, das Magnetfeld der Erde umkippt und dann gibt es
den Bewusstseinssprung
und den ganzen... Und so weiter. Und das ist natürlich Unsinn, aber man hat natürlich auch seriös untersucht, auch unter anderem aus medizinischen Gründen, weil es gibt ja auch durchaus vom Arbeitsschutz her gibt es ja Leute, die müssen halt wirklich bei extrem starken Magnetfeldern arbeiten. Die natürlichen Magnetfelder sind extrem schwach und da hat man untersucht, was für einen Einfluss das hat. Und wenn wir tatsächlich irgendwie jetzt quasi unser Körper massiv von Magnetfeldern beeinflusst wird oder irgendwas passiert, dann hätte man das vermutlich schon entdeckt. Also ist mein Gefühl, dass das nicht so wahnsinnig großen Einfluss haben kann. Aber was ich tatsächlich mal interessant finde und was ich ausprobieren würde, gerne, wenn ich mich trauen würde oder mir hier den Stress
antun würde. Kranio, so ein Kopfmagnet, wo du dann halluzinierst von?
Nein, das nicht. Es gibt Leute, die implantieren sich so Magneten in den Finger rein.
Ach so, ja.
Wo du dann irgendwie, dann hast du quasi, wenn du in der Nähe von dem Magnetfeld kommst, dann zieht halt der Magnet quasi, du spürst den Magnet unter dem Finger, also du hast quasi, du spürst halt an der Haut durch einen Tastsinn quasi, dass der Magnet sich irgendwie rührt und spürst so Magnetfeld. Also du kannst dann angeblich halt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Magnet irgendwie an der Wand lang fahren und dann irgendwie spüren, hier ist eine Leitung oder sowas. Also das wäre interessant zu wissen, wie sich das wirklich so anfühlt im Alltag, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass du wirklich mit deiner Hand irgendwo hinfährst und Magnetfelder spüren kannst.
Mhm. Aber dann hast du halt einen Magnet im Finger, das fände ich irgendwie komisch.
Ja, das ist jetzt nicht irgendwie so ein riesen Hufeisenmagneten, der da drin pappt, sondern so ein kleines, ja, so Pfefferkorn, großes Ding, jetzt ist ja noch kleiner, ja. Also, aber was, ich stelle mir da vor, wie das da wirklich, was machst du dann, wenn du irgendwie mit dem Flugzeug fliegen musst oder irgendwie sowas oder irgendwie
Sicherheitskontrolle? Ja, genau, das macht halt ständig Piep. Obwohl diese Sicherheitskontrolle macht ja eh ständig Piep, also es ist ja ein Zufallsgenerator drin.
In letzter Zeit macht es ja nicht Piep, drum fliegen die Flieger alle nicht, weil die...
Nee, das ist, weil die kontrollieren gar nicht erst. Das war wirklich auch, ich erzähle das ja immer wieder gerne, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendjemand, der sich auskennt, mir erzählt hat, dass diese Metalldetektoren am Flughafen, das sind halt Zufallsgeneratoren. Mhm. Also klar detektieren die auch Metall, aber im Wesentlichen sind es Zufallsgeneratoren, damit es halt auch Stichproben gibt. Mhm. Ja. Darum für alle, die sich wundern, warum es piept, obwohl sie wirklich kein Metall dabei haben. Kein Funktionsfehler, sondern das ist Design bei denen. So.
Ich habe noch drei Geschichten.
Das ist aber wenig. Ich habe ja jede Menge
Ich habe drei Geschichten über Astronomie. Ui. Und eine Werbung.
Dann fangen wir mit der Werbung an. In der Mitte der Sendung ein kurzer Werbeblock. Wir unterbrechen kurz.
Es ist keine wirkliche Werbung. Es geht nur, ich weise darauf, auf das hin, was ich meistens jedes Jahr im Sommer hinweise. Nämlich, dass in meinem Blog wieder der Wissenschaftsblog-Schreibwettbewerb stattfinden wird. So wie in den letzten 4 Jahren.
Der Sommer ist doch fast vorbei.
Ja, leider, aber der findet doch immer im Herbst statt. Darum weise ich im Sommer immer drauf hin.
Oh, jetzt habe ich es verstanden.
Und hat schon 4-mal stattgefunden, was heißt, dass jetzt die Jubiläumsausgabe, die 5. stattfinden wird. Und ich mich freuen würde, wenn da Leute mitmachen. Und wie gesagt, man muss kein Wissenschaftler sein, man muss kein Journalist sein, sondern man muss einfach nur Lust haben, etwas zu erzählen. Und so gut wie alles, was man erzählt hat, mit Wissenschaft zu tun, weil Wissenschaft so gut wie mit allem zu tun hat. Das heißt, es können da gerne können und sollen alle mitmachen. Es haben auch in der Vergangenheit ganz viele Leute mitgemacht, auch oft viele junge Leute haben mitgemacht. Schülerinnen und Schüler haben immer mitgemacht und die haben auch Top-Plätze belegt. Also das ist, finde ich immer sehr schön, wenn junge Leute sich beteiligen. Vor allem, weil es auch dort, wo jetzt die Schule gerade anfängt, das ist auch so ein schönes Projekt, was man irgendwie in den ersten Schulwochen machen kann. So fächerübergreifend, irgendwie Deutsch, Physik, Biologie, Chemie oder sowas. Also habt keine Hemmungen. Wir haben auch keine Hemmungen, hier stundenlang über Zeug zu quatschen, von dem wir keine Ahnung haben. Genau. Weil über Wissenschaft soll man genauso quatschen können wie über anderen Kram. Wir reden auch alle über Sport und haben keine Ahnung von Sport.
So sieht's
aus. Reden alle über Politik und haben keine Ahnung von Politik.
Wer beurteilt denn hinterher? Also gibt es eine Jury?
Es gibt eine Jury, ja. Natürlich, das beurteilt nicht ich, sondern es gibt tatsächlich eine, ich glaube, es ist in dem Fall, es ist immer so eine Mischung aus Fachjury, aus Fachleuten und aus Publikum. Also ich habe... Wie viele Juroren habe ich? Ich habe jetzt hier 7 Juroren habe ich dieses Jahr. Wow. Also das sind wirklich, ich probiere quasi bei den Juroren die potenzielle Zielgruppe von Wissenschaftsblogs quasi abzudecken. Also ich habe meistens immer Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dabei, in dem Fall hier ein Astronom von der Uni Wien oder ein Hobbyastronom, der auch selbst Blogger ist. Ich habe professionelle Leute dabei, also ich habe wie Lars Fischer, der Spektrum-Wissenschaftsredakteur ist dabei. Ich habe eine Schülerin, die kenne ich halt einfach privat, die ist halt Schülerin und an der Wissenschaft interessiert, die ist auch Jurorin, weil halt die halt quasi auch, also die ganz normale Leute unter Anführungszeichen ja auch die Zielgruppe sind. Tobi Bayer ist in der Jury.
Ja.
Und der kennt sich auch aus, der kennt sich mit, ist als Informatiker geht gerade noch so als Wissenschaft durch, ja. Aber er
ist immerhin in der Lage, strukturiert zu arbeiten.
Ja, nein, also es geht, und der hat natürlich auch, interessiert sich auch für Wissenschaft und ist halt generell, der deckt quasi so die Online-Podcast-Tech-Welt ab als Zielgruppen. Dann habe ich eine Biologin, also eine ehemalige Biologin, die jetzt im Kunstmuseum Krems die Ausstellung und Katalogemanagement, ja, also ganz, ganz was anderes, weil natürlich irgendwie auch so das bisschen der geisteswissenschaftliche, künstlerische Aspekt abgedeckt werden soll. Dann noch eine ganz normale Rundfunkjournalistin, also wirklich so eine bunte Mischung von allen möglichen Leuten, die halt sich für sowas interessieren könnten, die machen die Jury und dann gibt es eine Leserwertung und das alles kommt zusammen. Also es gibt einfach ganz normal, jeder Artikel wird bewertet von 1 bis 5, schulnotenmäßig im Prinzip, und das kommt dann mit der Leserwertung zusammen und dann gibt es halt eine endgültige Wertung und gibt schon eine Preise zu gewinnen, also Zeitschriften, Abos, Bücher, Eintrittskarten für Theater und so Kram. Also ja, also das, wie gesagt, ich mir geht es halt vor allem darum, dass Leute sich trauen, was über Wissenschaft zu sagen, über Wissenschaft zu reden. Mhm. Und dass man von dem wegkommt, dass nur Experten sich äußern dürfen zur Wissenschaft.
Ja, Experten wenn es um verlässliche Informationen geht, da sollte man sich auf Experten verlassen. Aber wenn es darum geht, einfach mal zu gucken, was ist denn das, was kann denn das, was folgt denn daraus? Ja. Also ne, Folgerichtigkeit ist was, wofür man kein Experte sein muss, sondern nur denken können sollte.
Ja. Genau. Und ich habe dann auch in der Ausschreibung zu dem Bewerb, die wir dann auch verlinken, auch Vorschläge gemacht, was man schreiben kann, ja. Mhm. Also man kann genauso gut irgendwie, man kann Artikel schreiben, der irgendwie, wo man schreibt, was man jetzt irgendwie im Kinofilm im letzten gesehen hat und denen darüber was erzählen, oder in der Ausstellung oder irgendwie über eine Diskussion, die anderswo im Internet stattfindet, oder den Alltag, was man irgendwie im Studium, im Labor, im Schulunterricht, im Physikunterricht erlebt hat.
Also es müssen keine wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert werden. Also es ist kein Publizieren im Publizieren-Sinne, sondern okay. sondern publizieren über Wissenschaft.
Einfach genau. Es ist ein Schreibwettbewerb über Wissenschaft, ja. Mhm. Und das hat so gut wie alles mit Wissenschaft zu tun. Darum ist es ja, darum kann ja auch jeder mitreden. Wenn es nur darum ginge, wissenschaftliche Forschung zu beschreiben oder zu eigene Forschung zu publizieren, was man auch machen kann, natürlich. Also alle, die schön interessante Forschung selbst haben können und sollen das ebenfalls einreichen. Aber es geht einfach, sagt was über Wissenschaft. In welcher Form auch immer. Im letzten Bewerb hatten wir einen drin, der hat ein Gedicht geschrieben. War auch cool. Ja, oder kannst du wie ein Fotoalbum machen und kommentieren. Irgendwie mein schönstes Sommererlebnis im Museum oder was auch immer. Also irgendwas. Ich meine, ich mache das ja alles. Also in meinem Blog passiert das ja alles. Ich schreibe über Bücher, ich schreibe über Videos, ich schreibe über Kinofilme, ich schreibe über eigene Forschung, ich schreibe über andere Forschung. Ich mache irgendwie hier Fotoalben und Gedichte habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. Aber es gibt so viele Arten, über die man im Internet, die man über Wissenschaft erzählen kann. Und so viele Leute, die was erzählen könnten, und das probiere ich halt seit 4 Jahren jetzt zu, die Leute zu animieren, das zu tun. Und bis jetzt hat es immer gut funktioniert und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder funktioniert.
Was hilft gegen Mundgeruch?
Zum Arzt gehen, wenn es arg ist. Ansonsten halt irgendwie Zähne putzen und nicht so viel stinkendes Zeug essen.
Ingwer.
Okay.
Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass der chemische Stoff 6-Gingerol den Mundgeruch neutralisieren kann, weil nämlich 6-Gingerol das Enzym Sulfhydryloxidase 1 im Speichel extrem ansteigen lässt und die zersetzt übelriechende Stoffe schneller. Das heißt, auch Nachgeschmäcker verschwinden davon. Wenn du also irgendwas gegessen hast oder getrunken hast, was einen fiesen Nachgeschmack hat, hilft es eventuell, ein Scheibchen Ingwer hinterher zu kauen.
Ich mag aber kein Ingwer, der hat so einen fiesen Nachgeschmack.
Verdammt! Dann, ich wittere Profit. Ja, und zwar ein 6-Gingerol-Spray. Oder direkt ein Sulfhydryloxidase 1-Spray. Okay. Geht das? Kann man Sulfhydryloxidase 1, kann man das als Spray machen? Frage an die Wissenschaftler unter euch. Kann man da ein Spray draus machen? Kann man das verkaufen? Und sei es auch nur, dass man irgendein Spray verkauft, wo Sulfhydryloxidase 1 gegen Mundgeruch draufsteht, weil die Mutter der Dummen ist ja immer schwanger. Und an irgendeinen Homöopathen kriegen wir das schon verscheuert, das Zeug, oder?
Ja, ich habe darauf aber echt ein bisschen Chemiker fragen, da habe ich keine Ahnung davon. Aber
ja, vielleicht haben wir ja in der Hörerschaft Menschen, die uns das in den Kommentaren erklären können. Ich
meine, du hast ja auch immer beim Sushi hast du auch immer diese Ingwer-Dinger dabei.
Ja, genau.
Vermutlich, um halt irgendwie den Geschmack quasi zu neutralisieren, aber ich finde Ingwer halt.
Um den fiesen Fischgeschmack zu neutralisieren, das kann natürlich sein. Ich mag
Ingwer halt nicht. Also gerade so in irgendwie so indischen Gerichten, so ein bisschen Ingwer, irgendwie das so frischen Ingwer reingerieben, aber auch Ingwer-Tee und das alles.
Ingwer mag ich nicht. Ich finde Ingwer toll.
Nee.
Dann halt nicht.
Ja. Was wirklich toll ist, ist der älteste Krater der Welt.
Ich frage mich gerade, wie findet man raus, ob ein Krater der älteste Krater der Welt ist?
Nee, also
da muss man ja dann in der Mitte den ältesten Stein der Welt gefunden haben, oder?
So ungefähr, ja. Also es geht jetzt nicht um den Krater an sich, sondern es geht tatsächlich um einen Stein.
Ah.
Ja, und zwar einen Stein, der 4,02 Milliarden Jahre alt ist.
Moment mal, die Erde ist doch gerade mal 5 Milliarden alt.
Genau, es geht um alte Steine. Und, und zwar dieser Stein ist vom Idiwar, aus der Idiwar Formation im Akasta-Gneiskomplex in Kanada.
Mhm.
Jawohl. Und Wissenschaftler aus Australien haben den untersucht. Und es ging um die Frage, wie sind eigentlich die Kontinente entstanden? Also wie ist quasi die Gesteinskruste der Erde entstanden? Weil ursprünglich war die Erde ja mal nicht da. Ja, also ursprünglich ursprünglich ist die Erde entstanden aus jeder Menge Asteroiden und Kleinkram. Die
vor 6000 Jahren geschaffen worden. Du kannst ruhig sagen, wie es ist.
Nein, also die Erde hat sich aus kleineren Objekten zusammengebildet, ist immer größer geworden und war dann halt am Anfang so ein bisschen ein glutflüssiger Ball aus Gestein und der ist abgekühlt und so weiter. Und ursprünglich war halt quasi die Erdkruste aus Basalt bestanden, ja. Mhm. Und aus diesem Basalt haben sich dann andere Steine gebildet, eben solche, da bin ich jetzt zu wenig Geologe, um jetzt die Prozesse genau erklären zu können, aber das sind halt irgendwie sowas wie Gneis oder sowas, ja, also andere Gesteinsarten, die halt heute quasi die Erdkruste bilden.
Mhm.
Und die Frage ist, wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Und
warum ist das passiert?
Das Problem ist ja
ein bisschen Philosophie hier mit rein.
Ja. Und das Problem ist ja, dass die Erde ein aktiver Planet ist. Ja, also das auf anderen Himmelskörpern, wo sie nicht viel tut, wie irgendwie auf dem Mars, auf dem Mond oder sowas, da kann man schon noch so alte Sterne noch leichter finden. Auf der Erde passiert ja ständig was. Wir haben Plattentektonik, die schiebt die Kontinente ständig rum, schiebt sie wieder nach unten, schmilzt sie auf und so weiter. Du hast Erosion an der Oberfläche und sowas. Also es gibt kaum noch Zeug von früher.
Hast du eigentlich dieses Bild gesehen, ging auch durch Social Media rum, wenn man die also eine Karte der Erde nimmt, bei der sich Australien in der rechten unteren Ecke findet, also im Globus so auffällt, dass Australien rechts unten ist und dann die Kontinente einfach Striche um die Kontinente zieht, sieht es aus wie eine Katze, die mit einem Wolkenäuel spielt.
Das habe ich schon vor Jahren mal gesehen, das Bild, aber es ist witzig, aber ich bin nicht überzeugt, weil wenn du halt irgendwie, kommt dann darauf an, wie du die Form rundherum malst, ja, also kannst du irgendeine Form rundherum malen. Aber ich fand es witzig hier. In dem Fall ist halt die Frage, wir haben halt irgendwie kein altes Zeug, ja. Das heißt, die ersten 10% oder sowas der Erdgeschichte sind halt, ja, nicht mehr zugänglich für uns.
Es ist halt wie so eine riesige geologische Umwälzpumpe, die immer alles einmal durchwalkt, ne, über die Jahrtausende.
Genau, also dass man hier jetzt so wenn wir jetzt so normales altes Gestein, ja, also wenn wir jetzt wirklich die ältesten Gesteine in Europa, in Amerika, in Australien hernehmen, dann sind wir so bei 3,7 Milliarden Jahren Alter ungefähr.
Was schon immer, alt ist, aber ich wollte gerade sagen, immerhin, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit zurückkommt.
Aber das ist halt Zeug, das halt nicht an den platten Rändern liegt oder sowas. Das ist wirklich Zeug, das schon alt ist. Und alles, was älter als 4 Milliarden Jahre ist, also das war gerade die Phase, wo halt wirklich die erste kontinentale Kruste sich gebildet hat, da gibt's halt fast nichts, ja. Und jetzt hat man eben halt hier solche Gesteine, ein paar Gesteine gibt schon. Ja, und einen von diesen Gesteinsarten hat eben diese australischen Wissenschaftler untersucht und verglichen mit also das war Gneisgestein und verglichen mit eben Gneisgestein vom gleichen Typ, der halt jünger ist, ja, also ein paar hundert Millionen Jahre später entstanden ist, und festgestellt, dass das jüngere Gestein sich sehr vom alten ursprünglichen Gestein unterscheidet, ja, was auf eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte hindeutet. Also die haben gesagt, die jüngeren Gesteine, die sind ganz normal entstanden, also klassisch, ja. Also bei hohem Druck und hohen Temperaturen im Inneren der Erde. So entstehen diese Gesteine halt heute noch. Bei den älteren Gesteinen, also dieses 4 Milliarden Jahre alte Zeug, das ist bei niedrigem Druck geschmolzen, ja. Und niedriger Druck heißt, das kann nicht im Inneren der Erde sein. Ja. Das muss an der Erdoberfläche geschmolzen sein. Und wie schmilzt Gestein an der Erdoberfläche? Das kommt selten vor, auch nicht, wenn es so heiß ist wie jetzt bei uns. Das passiert nicht einfach, dass mal Stein anfängt zu schmelzen.
Wie schmilzt Stein an der Erdoberfläche? Asteroideneinschlag? Nee.
Richtig.
Lava fließt drüber? Nee, er kaltet sofort. Ne?
Asteroideneinschlag. Die haben die plausibelsten Quelle, sagen die, für dieses Gestein oder für die Hitze, die das Gestein geschmolzen hat, sind wirklich so Meteoriteneinschläge, und in dem Fall ist nicht irgendwie so ein kleines Bröckchen, was da irgendwie so runterplumpst, sondern wirklich große Dinge. Aber tatsächlich, also es gab ja früher viel, viel mehr Asteroideneinschläge als heute, weil viel, viel mehr Zeug rumflog im Sonnensystem als heute, weil aus dem ganzen rumfliegenden Zeug die Planeten entstanden sind.
Ja.
Und also es gab viel, viel mehr Material. Und insofern, weil ansonsten wäre es ja auch ein sehr, sehr großer Zufall gewesen, wie in diesem Spektrum-Artikel, den ich da hier als Quelle vor mir habe, drin steht, weil wenn du jetzt quasi, dann hättest du wirklich dieses eins dieser wenigen Bröckchen alten Gesteine, du findest, wenn das zufällig eben auch gleich ein Meteoritenkrater-Gestein ist, wäre schon ein großer Zufall gewesen. Aber wenn früher quasi alles Meteoritenkrater war, was entstanden ist, also wenn die Erdkruste, die allererste Erdkruste durch Meteoriteneinschläge entstanden ist, dann ist natürlich klar, dass jedes alte Gestein, das du findest, Spuren von Meteoriteneinschlägen enthält. Ja?
Ja.
Das heißt, also ihr Fazit der australischen Wissenschaftler ist eben, dass diese einschlagenden Asteroiden aus dem Weltall in der Frühzeit der Erde so, so enorm gewesen ist, dass der größte Teil der dieses geologischen Gesteinstyp, aus dem die Kontinente entstehen, durch diese Meteoriten entstanden ist. Ja, also dass die ersten Kontinente sind durch Asteroideneinschläge entstanden.
Neues aus der Placebo-Forschung.
Jawohl.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Kaffeegeruch leistungsfördernd ist. Haben sich 100 Studenten genommen, haben die an den Computer gesetzt und einen Algebra-Test durchführen lassen. die Hälfte der Studenten saß in einem Raum, in einem normalen Raum, die andere Hälfte der Studenten saß in einem Raum, wo es nach Kaffee gerochen hat. Nach dem Test haben sie dann sagen müssen, wie gut glaubt ihr abgeschnitten zu haben? Und stellt sich raus, sowohl die Testergebnisse der Studenten in dem Raum, wo es nach Kaffee gerochen hat, waren wesentlich besser als die der anderen, sondern auch diese Studenten haben nach dem Experiment ihre eigenen Leistungen auch zuversichtlicher beurteilt. Geil, oder?
Ja, was mich interessiert, es gibt ja auch
nur noch irgendwie immer so ein Päckchen Kaffee in der Tasche haben, ja. Und dann kannst du schneller laufen beim.
Was mich jetzt interessiert ist, es gibt ja auch Menschen, die keinen Kaffee mögen.
Ja.
So,
das wäre, oh ja.
Weil ich trinke auch gerne Kaffee, aber ich bin nicht so dramatisch viel, wie eine Tasse morgens,
ja.
Also jeden Tag. Also mehr trinke ich eigentlich nicht. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die Kaffee brauchen. Ich komme daraus auch, wenn er jetzt morgen abgeschafft wird, hätte ich kein Problem damit.
Ja. Die gelernt haben, dass Kaffee leistungsfördernd ist.
Ja, das ist ja nicht, sondern einfach nur, dass durchaus, also dass dieses wir brauchen morgens einen Kaffee, damit wir in den Touren kommen, das ist zwar weit verbreitet, aber trifft nicht auf alle zu. Es gibt
ja
Menschen, so wie mich, denen es egal ist, und es wird auch Menschen geben, die sagen, Kaffee ist ekelhaft, ja, trinke ich nicht. Und die Frage ist die Leistungssteigerung quasi, ist das was Biochemisches, was irgendwie über den Geruch im Gehirn passiert, dass es einfach die Leistung steigert, oder ist es etwas, was du assoziierst damit, also weil der Geruch
für dich angenehm ist? Was meine ich damit, ob es erlernt ist, weil ich habe gelernt, dass Kaffee leistungssteigernd ist, vielleicht muss man es gelernt, das ist eine wirklich interessante Frage. Was man vorher noch mal fragen könnte und was tatsächlich wir mit dieser Sendung auch erforschen können, Frage an die Hörerschaft, wer von euch, der oder die keinen Kaffee mag, findet den Geruch von geröstetem Kaffee trotzdem angenehm? Weil das würde mich schon mal interessieren. Also finden Leute, die Kaffee fies finden, auch den Geruch von Kaffee fies, oder finden die denn trotzdem so ein bisschen wie beim Pfeifenrauchen? Ne?
Ja, wollte gerade sagen, es gibt viele Nichtraucher, die Rauchgeruch gut finden.
Also ja, das gibt's ja auch, ja. Also das finde ich tatsächlich nochmal interessant daran. Aber es ist wirklich eine gute Frage. War aus der Meldung nicht ersichtlich, ob die da nochmal unterschieden haben. Ich bezweifle es allerdings.
Gut, dann kann ich jetzt noch, ich habe hier, also erzähl mir jetzt was von der Sonne.
Ja.
Die scheint ja in letzter Zeit sehr oft.
Ja, der gelbe Planet. Ja.
Die gelbe Sau. Wer war das Lied?
Meinrad Jungblut, Peter Licht hieß er.
Peter Licht, genau, ja. Ja, und die NASA ist jetzt unterwegs zur gelben Sau. Mhm. Die Parker Solar Probe ist jetzt endlich gestartet.
Wollen die dann auch da auf dem Planeten landen?
Nur bei Nacht.
Dich mache ich fertig.
Nur bei Nacht. Sonst ist es zu heiß.
Auf der Rückseite der Sonne, weil wer weiß, ob die da auch heiß ist.
Genau. Ja. Also, tatsächlich, das führt das wieder vom Thema weg, aber tatsächlich war ja lange Zeit wissenschaftliche Lehrmeinung, aber wissenschaftlich durchaus absolut anerkannt, dass auf der Sonne eine feste Oberfläche ist und dort Leute leben. Mhm. Ist so im 17., 18., 19.,
ich wollte gerade fragen, 19. Jahrhundert.
War wissenschaftlich, ich habe noch eine Kolumne drüber geschrieben, verlinke ich dann, war anerkannte, das war, von dem ging man aus, dass die Sonne, genauso wie alle anderen Himmelskörper, dass da Leute drauf wohnen. Herschel zum Beispiel, ja, jetzt kein Unbekannter in der Astronomie, der hat diese These vertreten. Nur dazu. Aber wie gesagt, wir wissen mittlerweile, die Sonne ist kein Planet und auf der Rückseite ist es genauso heiß wie auf der Vorderseite, sondern ist ein Stern, und die NASA fliegt jetzt zur Sonne. Denn die Sonne ist der einzige Stern, den wir wirklich aus der Nähe erforschen können. Wir können mit Teleskopen von der Erde wunderbar schauen, aber natürlich näher ist besser. Aber das Problem ist, es ist halt wahnsinnig schwer, in der Nähe der Sonne mit Raumfahrzeugen zu hantieren, weil erstens mal ist es schwer hinzukommen. Da haben wir, glaube ich, als wir letzte oder vorletzte Folge mal über die Merkur-Mission in Colombo gesprochen haben, schon darüber geredet, warum es schwierig ist, in die Nähe der Sonne zu kommen. Und das zweite Problem ist halt, es ist heiß dort, ja. Und diese Sonne, die wird auch nicht, die landet nicht auf der Sonne, die fliegt auch nicht rein, sondern sie wird in die Nähe fliegen, und Nähe heißt hier 6 Millionen Kilometer. Ja, 6 Millionen Kilometer, das ist schon ein Stück weg, aber durchaus nahe dran. Also die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer, ist der Durchmesser der Sonne. Das heißt, also die ist jetzt quasi so vier Sonnendurchmesser entfernt von der Sonne, von der eigentlichen Sonne, die Raumsonde.
Was kann die Sonde denn da noch messen, was wir nicht ohnehin schon messen können?
Naja, vor allem die Atmosphäre. Die Sonne ist ja quasi auch, ist ja kein abgegrenzter, klar abgegrenzter Körper. Ich meine, sie schaut so aus, aber die hat eine extrem ausgedehnte Atmosphäre. Ja? Also das, der Sonnenwind geht bis raus zur Voyager, das Magnetfeld geht weit raus und auch die Sonnenatmosphäre, also das, was wir Corona nennen, ja, was du bei der Sonnenfinsternis sehen kannst mit freiem Auge, aber sonst nicht. Das zum Beispiel, das ist dort. Ja? Also da wird die durchfliegen. Ja? Also die Parker Solar Probe wird quasi die äußere Sonnenatmosphäre durchfliegen und vor Ort untersuchen. Und das ist schon was, was wir wissen wollen, weil wie gesagt, das können wir beobachten nur bei einer Sonnenfinsternis von der Erde aus. Da wissen wir wenig drüber und da gibt es durchaus Phänomene. Das sind genau diese Dinge, wo die Sonnenaktivität zum Beispiel beeinflusst wird. Also das in der Corona passiert, diese koronalen Massenejektionen, Coronal Mass Ejections, koronalen Massenauswürfe, so heißt es auf Deutsch. Ja, und dieser ganze Kram, der passiert dort und das beeinflusst, also das, was dort passiert, beeinflusst das, was auf der Sonne passiert. Auf der Sonne passiert, beeinflusst das, was dort passiert. Also das wollen wir wissen, was da passiert und deswegen müssen wir hinfliegen. Und wie gesagt, das ist halt, da ist es 1400 Grad heiß, ja, also dort und du musst halt mal da hinfliegen. Und
Moment, da wo die Sonde hinfliegt, ist es immer noch 1400 Grad heiß.
Ja.
Also Wie lange kann das Ding denn da überleben?
Um ja, das ist halt das Ding. Also die hatten einen Carbon-Panzer quasi, so eine Carbon-Abschirmung, 12 Zentimeter dick, was schon viel ist. Und ich habe jetzt gerade kein Bild vor mir von der Sonde, aber die ist wirklich auf der einen Seite ist quasi nur dieses Schutzschild, das ist immer Richtung Sonne gerichtet und auf der anderen Seite sind quasi die Messinstrumente.
Ja.
Und auf der einen Seite, wo die Messinstrumente sind, da muss es halt so warm sein, dass die Messinstrumente das aushalten, also weiß nicht, keine Ahnung, 50, 60, 70 Grad oder was die halt so aushalten. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie über 1000 Grad. Also wenn du da einmal irgendwie...
Krass, sieht bestimmt quasi abenteuerlich aus, das Ding. Gibt es Bilder von der Sonde?
Gibt's, aber ich habe jetzt gerade keins in dem Artikel, ich habe jetzt gerade keins drinnen. Parker Solar Probe.
Parker
wie der Typ von Spider-Man.
Ja, und dann wie so Parker Lewis, der Coole von der Schule.
Sehr ungefähr, ja. Also, und die ist halt unterwegs und wird dann ankommen, vermutlich wird noch ein bisschen dauern, weil die wahrscheinlich ein paar Flybys machen muss, bis sie zur Sonne gelangt, um genug Energie abzukriegen. Aber wir werden dann demnächst hoffentlich coole Bilder von der Sonne kriegen und Dinge herausfinden, die wir noch nicht herausgefunden haben. So, ich schaue gerade, wann kommt die an? Die kommt an 2020, glaube ich.
Ja, sieht tatsächlich einigermaßen abenteuerlich aus. Hat halt so wie so ein Stempel, so ein bisschen. Nee, eigentlich sieht die aus wie ein Dalek. Ist ja geil. Die sieht aus wie ein Dalek.
Du hast recht, ja. Hast recht, ja.
Ein Dalek ohne ohne diese Nupsis. Geil. Stimmt, ja. Wir schicken einen Dalek zur Sonne. Yay! Yeah. Exterminate. Super.
Genau, also die macht halt wirklich
Sonnen-Dalek, geil.
Genau, es dauert noch länger, als ich dachte. Also die macht jetzt hier 1, 2, 3, 4, 6 Venus-Flybys.
Ui. Nimmt da aber auch schon Daten von der Venus mit? Oder
die wird sicherlich irgendwas unterwegs, weil die werden halt Instrumente testen und so krempeln und die Sonne wird auch schon beobachtet werden. Also macht wirklich jede Menge Flybys, um halt, damit halt ein bisschen in der letzten Folge erklärt haben, weil du halt irgendwie wirklich, du musst halt die Geschwindigkeit hinkriegen, dass du die Sonne umkreisen kannst, so nah. Und das dauert bis 2023 und erst 2024 im Dezember werden die nahen Begegnungen mit der Sonne anfangen. Also es dauert noch ein Stück, bis es dann soweit ist. Aber es wird eine coole Sache.
Ich gucke nochmal zurück auf die Erde. Da passieren ja auch Sachen. Es gibt nämlich was sehr, sehr Schönes. Und zwar auch eine, das ist auch eine Metastudie, sehe ich gerade, oder? Nee. Britische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie Glaube und Wohlstand zusammenhängen. Was man schon gesehen hat, ist, dass es in säkularisierten Staaten wirtschaftlich besser geht, als in Staaten, in denen Religion den Ton angibt. Was sie aber nicht wussten bisher, ist, was da eigentlich der Treiber ist. Also was ist da eigentlich Kausalität? Also was löst es eigentlich aus? Löst der Aufschwung die Abnahme von Religion aus oder löst die Abnahme von Religion den Aufschwung aus? Und jetzt haben sich ein paar britische Wissenschaftler das angeguckt, also Daten zur Wirtschaftsentwicklung und Säkularisierung aus 109 Ländern zwischen 1900 und 2000 und haben gesehen, dass ein Rückgang der Religiosität immer vor einem wirtschaftlichen Aufschwung stattfand. Das heißt, Säkularisierung beginnt erst und dann wird das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung haben. Was sie auch gesehen haben, ist, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung nur dann stattfindet, wenn mit der Säkularisierung einher auch ein höherer Respekt geht. Sie schreiben, Zunahme von Respekt für individuelle Rechte und Toleranz, also wo Abtreibungen, Scheidungen, Homosexualität akzeptiert werden, in den Ländern ist die Chance auf einen wirtschaftlichen Aufschwung größer. So. Also, erst muss man aufhören zu glauben, dann geht es einem wirtschaftlich auch besser. Und all die Dinge, die mit Glauben zu tun haben, weil das Homosexualität schlecht ist, dass Abtreibungen schlecht sind, dass Scheidungen schlecht sind, das ist ja alles letztendlich religiös fundiert. Ne?
Oh, stimmt, aber vermutlich, es wird sich dann schon auch ein bisschen wechselseitig verstärken. Also wenn mal quasi ein Aufschwung da ist, dann wird der Aufschwung selbst auch wieder dazu führen, dass weniger, ich glaube schon, dass das eine Rückwirkung auch ist, dass
das quasi
dass der Auslöser für wirtschaftlichen Aufschwung religiöser ist. Es kann scheinbar,
also die Polen hatten nach der Wende einen wirklich enormen wirtschaftlichen Aufschwung und haben jetzt einen religiösen Backlash, den man sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt hat.
Da ist halt wieder die Frage, ob es jetzt religiöser Backlash ist oder ob es quasi über die
ach so, ob die Religion
und Populismus kommt und die halt einfach instrumentalisiert wird.
Das stimmt,
Die gute alte Zeit war ja dann die gute alte Zeit.
Ja, wäre mal interessant, auch vielleicht auch, also die Daten noch mal ein bisschen detaillierter erklärt zu kriegen, wäre wahrscheinlich auch ganz schön, das auch einfach mal über die Zeiträume zu sehen, weil Aufschwung, mit Aufschwung meine ich jetzt nicht den normalen Konjunkturzyklus, sondern dass es dem Land nachhaltig und auch langfristig besser geht.
Mich interessiert mir, dass jetzt bei Bayern ist zum Beispiel, ja, weil Bayern weiß lange Zeit halt nicht unbedingt, dass dieses Wirtschaftswunderland, das es heute ist,
ne?
Irgendwie schlechter dran als der Rest der deutschen Bundesländer. Und ist erst jetzt zu diesem Wirtschaftsdingens geworden und ist die Frage, ob, wie man das da irgendwie, da kenne ich mich zu wenig aus, jetzt um die Wirtschaftsgeschichte Bayerns, aber vielleicht weiß da jemand was und kann das irgendwie vielleicht sinnvoll einordnen.
Das wäre wirklich spannend. Also es wäre auch spannend, wenn man das mal, das wäre sowas, was man auch irgendwie von so Datenjournalisten sich mal visualisieren lassen könnte mit Schiebereglern und sowas, dass du halt gucken kannst, wo ist wann, wie was passiert und sowas.
Ja, wenn jetzt überall die Kreuze wieder aufgehängt werden müssen, was das passiert. Genau.
Die CSU, hast du das mitgekriegt, dass die CSU sich für christlicher hält als die Kirche?
Irgendein CSU-Typ meinte, dass eigentlich die
CSU hier das Christentum hochhalten würde und nicht die Kirchen.
Aber egal. Die sollen machen, was sie machen.
Kloppte da.
Irgendwann, Bayern ist ja wunderschön. Ich fahre da wirklich gerne hin. Ich war jetzt in Oberstdorf, jetzt noch irgendwie im Urlaub noch ein paar Tage wandern und so weiter. Und es ist immer wieder schön. Also ich glaube, irgendwann wird die CSU, wird auch so zur bayerischen Folklore degradiert. Ja, da hast du dann irgendwie, die Kirchen, die irgendwie rumstehen. Du hast irgendwie die Schublattler-Leute, die Leute im Dirndl.
Und die
so ein paar Keifer der CSU, die irgendwie noch rumstehen. Ja, einfach so als Folklore-Element für Bayern und der Rest irgendwie machen vernünftige Sachen. Das glaube ich ist irgendwie so.
Was ich hier ganz interessant finde, ist, ich bin ja jetzt auch viel in Bayern unterwegs, auch beruflich durch den Hock die Her Podcast, mit allen Bayern, mit denen ich rede, alle, in Hotels, in denen ich wohne, meine Gesprächspartner, also alle, mit denen ich in Kontakt komme, alle schämen sich für die CSU. Und ich frage mich immer, warum hat diese Partei überhaupt die absolute Mehrheit, wenn sich doch hier anscheinend quer durch alle Schichten die Leute schämen?
Hat sie ja eh nicht mehr.
Ja, stimmt.
Also.
Ja.
Gucken wir mal, ob viel noch übrig bleibt, aber
stimmt.
Ich glaube, wenn Bayern sind, glaube ich, schon vernünftige Leute und ich glaube, irgendwann wird die CSU dann wirklich nur noch Folklore.
Apropos Bayern. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Fettleibige verstärkt Viren freisetzen. ich habe nicht rausfinden können, warum sie das gemacht haben, aber sie haben eine Studie an 1800 Probanden in Managua gemacht, also der Hauptstadt Nicaraguas. Keine Ahnung, warum sie es ausgerechnet da gemacht haben. Vielleicht gucken da die Ethikkommissionen nicht so hin, wenn du Leute infizierst. Oder ich weiß es nicht. Was sie jedenfalls gemerkt haben, ist, fettleibige Menschen leiden stärker unter einer Grippeinfektion. Also der Krankheitsverlauf ist schwerer. Und erwachsene Fettleibige setzen über einen längeren Zeitraum Influenzaviren über die Atemwege frei. So, und sie vermuten, das wissen sie nicht, sie vermuten, dass, also wenn du starkes Übergewicht hast, hast du in der Regel auch chronische Entzündungen, die dann das Immunsystem schwächen.
Viren drin.
Bitte?
Ich dachte, das ist einfach die Menge an Virengröße.
Nee. Das Immunsystem schwächen und die Dauer der Infektion dadurch verlängern. Also bist du, wenn du fettleibig bist, länger ansteckend, weil dein Immunsystem nicht so gut funktioniert.
Stimmt.
Was allerdings jetzt auch bedeutet, dass nächstes Mal, wenn ich krank bin, ich einfach 2 Tage länger im Bett bleiben kann und das wissenschaftlich begründen kann. Mhm. Nein, die Wissenschaft hat festgestellt, ich muss hier noch ein bisschen liegen.
Sag jetzt nichts, du.
Okay.
Ja.
Ich könnte natürlich auch aufstehen und nicht liegen und weniger fettleibig sein. Das wäre natürlich auch noch
möglich. Zum Beispiel,
ja.
machen wir was anderes.
Aber das ist ja Arbeit.
Noch. Hast du schon mal dem Gras beim Wachsen zugehört?
Du willst wissen, ob ich schon mal LSD genommen habe. Frag das doch direkt, Florian. Nein, habe ich noch nicht. Also ich habe dem Gras noch nicht beim Wachsen zugehört.
Ja, aber Wissenschaftler aus der Schweiz haben das gemacht.
Ernsthaft? Na, die haben ja, ist halt die Schweiz. Na, wir machen mal eine ganz schnelle Forschung.
Also es geht um es geht um die Biologen.
Schweizer Blitzforschungsinstitut. Grüezi.
Ich wollte eigentlich in der nächsten Folge darauf hinweisen, dass wir mit den Science Bus das in der Schweiz ganz oft auftreten im Herbst, aber es kann nicht sparen, nachdem wir hier alle dass du hier alle vergrault hast.
Ich finde, es von allen landsmannschaftlichen Klischees, die es gibt, finde ich, die Schweizer sind halt langsam, finde ich eins der schönsten. Also, ich mag's. Ich bin auch nur neidisch, dass ich kein Schweizer bin oder da lebe. Aber,
ja. Also, Wissenschaftler von der ETH Zürich haben sich mit der biologischen Aktivität von Böden beschäftigt. Ja, also es ging um Bodengesundheit, Landwirtschaft und den ganzen Kram.
Schau nur, Ueli, wie schnell die Kruste wandert.
Der Typ Wissenschaftler heißt Dani Ohr und sie haben tatsächlich akustisch untersucht, wie Wurzeln wachsen und wie Würmer graben. Ja? Und vor allem, um herauszufinden, wann Wurzeln wachsen. Ja? Ob das am Tag ist, in der Nacht ist, wenn der Boden feucht ist oder trocken ist und so weiter. Und haben natürlich so Glasbehälter gefüllt mit Erde und dann eben sie piezoelektrischen Sensoren und mit denen haben sie die akustischen Signale gesammelt und dann tatsächlich eben geschaut, konnten dann eben tatsächlich das Geräusch, das Wurzeln beim Wachsen machen, unterscheiden von Geräuschen, die Würmer machen, die in der Erde rumgraben, was ja beides relevant ist. Also auch Graben der Würmer willst du ja wissen, wann die das wie machen, um herauszufinden, wie der Boden sich fällt und gesund ist. Und konnten mit diesen Methoden, wenn die halt quasi jetzt vom Labor, wo du keine störenden Nebengeräusche hast, ins Freiland übertragen kannst, dann könntest du tatsächlich wirklich sowas so live immer im Boden hören, wie der gerade drauf ist, also gesundheitlich. Also das sagen die, könnte durchaus relevant für die Bauern sein.
Muss man dazu, an den Boden ran? Also muss man dazu eine Mikrofonbatterie versenken oder ist das tatsächlich was?
Nein, du nimmst so ein großes Alpol und hältst das drüber, verkehrt rum. Also, nein, natürlich musst du da irgendwo
was ins Boden rein. Könnte ja sein, dass sie in der Lage sind, sind in der Lage, Gravitationswellen zu messen auf den Milliardstel eines Milliardsten Millimeters, genau. Hätte ja sein können, dass sie in der Lage sind, tatsächlich so eine Enterprise-artige Sensorenphalanx, die man über den Boden hält, sozusagen
macht. Nee, das weiß ich jetzt nicht, wie es ist, aber ich nehme an, dass die das vermutlich dann zu machen, wie sie es im Labor gemacht haben, also auch solche Sensoren, da piezoelektrische Sensoren irgendwie im Boden reintun.
Aber das ist schon cool.
Ja,
du kannst dann halt auch dauerhaft vor allen Dingen monitoren, wie es dem Boden geht. Und daraus dann auch wieder Rückschlüsse auf Klimatisches und so weiter. Cool. Britische Wissenschaftler, und zwar der Cochrane Foundation, haben eine Metastudie gemacht, die 110.000 Teilnehmer umfasst hat und haben sich Omega-3-Fettsäuren angeguckt. Ja, ungesättigte Fette sind das. Denen werden ja nahezu magische Eigenschaften nachgesagt. Also das ist ja gut gegen alles. Tatsächlich brauchen wir diese ungesättigten Fettsäuren, weil der Körper die nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen über die Nahrung aufnehmen. Darum gibt es ja viele Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind prinzipiell totaler Scheiß. Lasst euch da nichts erzählen. Die sind nur dann vielleicht sinnvoll, wenn ihr durch irgendeine schwere Krankheit geschwächt seid und vielleicht irgendwo anders her eure Mikronährstoffe holen solltet. Was sie geguckt haben ist, wie sieht's denn eigentlich aus? Es das heißt ja, dass Omega-3-Fettsäuren hohen Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen würden. Und eben diese Studie hat gezeigt, dass es keine signifikante Schutzwirkung durch Omega-3-Fettsäuren auf das Herz-Kreislauf-System gibt.
Ja, das nächste erzählst du mir, die Superfoods sind gar nicht super, oder was?
Ja, so sieht das aus. Dein Superbier ist nämlich auch bloß, ist auch bloß mit Wasser gekocht.
Es gibt Superbier?
Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gehört. Mehr Alkohol drin. Ja, in Kürze, auch Omega-3-Fettsäuren sind nicht so magisch, wie es immer heißt, dass sie sind. Esst einfach Zeug, wo das drin ist, dann, ja.
Ja, ich glaube, das gilt für jedes. Meine, abgesehen von Luft und Wasser gibt es nämlich kein Lebensmittel, das irgendwie... Ja. Was heißt, wenn es heißt, dass so konkretes Lebensmittel X ist, macht das alles, das ist immer falsch.
Genau, und auf einmal fressen alle Goji-Beeren wegen der freien Radikale. Ja. Omega-3 Fettsäuren übrigens Fisch, Nüsschen, ne? So.
Also ich habe gerade Omega-3 Bier mal gegoogelt, ja? Und habe nur Omega-3 Bier Schinken gefunden.
Auch nicht schlecht. Machen wir uns ein Omega-3 Toast Hawaii. Das reimt sich sogar. Profit, ich wittere Profit. Omega-3 Toast Hawaii.
Omega-3 Bier Schinken von Edeka.
Nein, das ist, aber die lieben doch Lebensmittel. Warum verkaufen die dann sowas?
Ja, frage ich nicht, aber Omega-3 Bier ist noch eine Marktlücke. Also können wir gleich mit dem anderen Kram verkaufen, den wir schon jetzt hier mit dem Mundspray.
Genau, Mundspray haben wir auch noch erst. Wir sollten hier wie Alex Jones, der darf doch jetzt nicht mehr irgendwie Podcasts machen und so. Mhm. Dieser Verschwörungsspack da aus den USA.
Ja.
Der lebt ja auch im Wesentlichen davon, seiner Treuthofen-Hörerschaft irgendwie unwirksame Mittel zu verkaufen. Also wir könnten damit auch mal anfangen.
Wenn ihr so cool werden wollt wie wir, dann braucht ihr Bierschinken und Omega-3-Bier. Nee, und
braucht ihr Omega-3-Toast Hawaii und Dingsbums-Mundspray.
Genau, irgendwas.
Inguinol, keine Ahnung. Ja,
ja, wir brauchen noch einen PR-Menschen. Noch
auf, ja, ne? Gut, das machen wir dann von der ersten Million, bauen wir dann eine PR-Abteilung auf. Dann sammeln wir Venture Capital ein, verkaufen den Laden an der Börse und dann setzen wir uns zur Ruhe.
Genau, guter Plan.
Das ist doch endlich mal ein guter Plan.
So, ich habe noch zwei kürzere oder auch länger, je nachdem wie du willst, Geschichten über Asteroiden.
Asteroiden.
Um jetzt quasi wieder zum Anfang zurückzukommen.
Ja, das kontere ich dann jeweils nochmal.
Also,
die schönste Überschrift habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Ich glaube, sie gefällt dir ganz gut.
Na, mal gucken. Fangen wir mit den aktuellen Asteroiden an. Nämlich die japanische Raumfahrtagentur fliegt mal wieder zu einem Asteroiden. Also die Japaner stehen auf Asteroiden. Die sind schon vor ein paar Jahren.
Haben die nicht damals auch dieses Spiel Asteroids gemacht?
Gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Aber möglich ist es. Die haben mit der Raumsonde Hayabusa sind sie zum Asteroid Itokawa, glaube ich, war es, geflogen und wollten dort eben Bodenproben nehmen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Das hat irgendwie, die Mission hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie sie wollten. Also das Ding war dann irgendwie nicht mehr ansprechbar, dann doch wieder, und dann haben sie es gelandet und war nicht ansprechbar, dann ist es doch wieder weggekommen. Auf jeden Fall ist am Ende, haben sie wahnsinnig viel über den Asteroid rausgefunden und so ein paar winzigste Proben, Staubproben von dem Asteroid nach Hause gebracht. Mhm. Und jetzt die neue Mission, Hayabusa 2, die will es jetzt ordentlich machen, ja.
Die nehmen gleich den ganzen Asteroiden mit.
Fast, ja. Oh. Nein, also die fliegt zum Asteroid Ryugu. Und da war sie halt schon länger unterwegs und ist jetzt vor kurzem angekommen. Also angekommen heißt, dass jetzt wirklich da in der unmittelbaren Nähe des Asteroiden ist. Den Asteroid wird ja schon mit sehr schönen, detaillierten Bildern fotografiert. Also jetzt haben wir wieder einen Asteroid mehr, den wir aus der Nähe kennen. Da haben wir immer noch nicht so viele, irgendwie gerade bisschen mehr als ein Dutzend ungefähr, die wir aus der Nähe besucht haben. Mhm. Jetzt wird halt dieser Asteroid Ryugu kartografiert und dann wird ein Lander, also ich glaube mehrere Lander sogar abgesetzt, und einer, Mascot heißt der, den hat das DLR gebaut, gemeinsam mit den Franzosen, glaube ich. Aha. Und Mascot ist ein cooles Ding. Das ist halt so eine kleine Landeeinheit, die halt landen wird und das dann irgendwie aus der Nähe untersuchen wird, was da am Boden los ist von dem Asteroid. Und Mascot, wenn du das anguckst, ein Bild von diesem Ding, das schaut halt aus wie so ein Schuhkarton, ein großer ungefähr. Mhm. Und dieses Ding kann hüpfen. Das hat drinnen, da gibt es irgendwie, bei YouTube kann man schöne Animationen, gibt es irgendwie, das hat drinnen so eine Art Schwungarm, ja?
Ja.
Und wenn der quasi ausgelöst wird, dann macht das Ding einen Hopser, ja, und hüpft irgendwo anders hin auf dem Asteroid. Und das kann dann irgendwie so ein 3, 4, 5...
Eigentlich eine ganz geile Idee, aber ja, da musst du halt auch, da darfst du dann jetzt auch nicht Zentimeter und Zoll verwechseln, sonst hüpft er vom Asteroiden wieder runter, ne?
Ja, das werden die hoffentlich nicht gemacht haben, weil Franzosen und Deutsche messen ja nach dem gleichen System. Gehe ich mal davon aus. Und aber Mascot kann dann eben an verschiedenen Stellen den Asteroiden untersuchen.
Coole
und das
Idee.
Irgendwann im Herbst soll Mascot dann quasi abgesetzt werden dort. Und Hayabusa 2 hat noch ein paar andere Instrumente drauf und wird dann eben tatsächlich dann noch wirklich mehrere Proben von dem Ding mitnehmen und wieder zurückfliegen. Also das wird eine coole Mission, wenn die dann im September weitergeht. Und ich verlinke dann noch den Artikel, den ich kürzlich drüber geschrieben habe. Da kann man sich nämlich auch den Twitter-Account, den englischsprachigen Twitter-Account von Hayabusa anschauen. Der ist so extrem typisch japanisch, ja. Also die haben da irgendwie so Manga-Comics, wo irgendwie eine Manga-Anime-Version des Teleskops mit einer Manga-Version von einem anderen Teleskop redet. Also das ist so absurd, wie man sich Japan vorstellt, genauso ist die PR, die da mit diesen Hayabusa machen. Also wirklich sehr, sehr
cool. Wann kommen die zurück?
Das weiß ich nicht auswendig, aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, wenn die zurückkommen. Also ich habe die Mission jetzt nicht im Kopf, aber dauert noch sicherlich nicht frühestens nächstes Jahr.
Okay, also ein zwei Jahre,
also
ich glaub,
ist das so die. Ja, also das ist jetzt nichts, es dauert noch länger, vermutlich. Ich meine, die haben schon ein paar Jahre hingeflogen, die werden auch wieder ein paar Jahre zurückfliegen müssen. Also es wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis das passiert. Aber wie gesagt, die ersten dramatischen Dinge sind schon passiert, die ersten Bilder gibt schon. Und im Herbst werden dann, wenn alles nach Plan läuft, die nächsten dramatischen Dinge passieren, wenn dann die Schuhschachtel aus Deutschland über den Asteroiden hüpfen wird.
Super. So ich sehe schon die ersten, das Ding zu Hause nachbauen, damit es irgendwie durch den Garten hüpft oder sowas.
Das wäre cool,
muss halt der Schwungarm ein bisschen stärker sein, aber ist bestimmt ganz lustig. Und die Dinger werden dann an Flughäfen ausgesetzt als verdächtiger Gegenstand. Und dann haben wir endlich das Bahnfahren auf innerdeutschen Strecken durchgesetzt. Das stell dir das mal vor, du stellst so ein Ding an den Flughafen, da hüpft einfach so ein Schuhkarton immer mal wieder rum.
Sehr cool. Ja. Macht Lautsprecher, wo mir japanischer Kram rauskommt. Genau.
Rückwärts, aber japanisch rückwärts, dass auch keiner sagen kann, das kenne ich, das ist ein Kochrezept. So. Sehr gut. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Schlafmangel einsam macht. Und das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, finde ich.
Wenn man das geschlafen ist, ist es nervig, mit dem wir nichts zu tun haben. Aber es ist vermutlich komplexer als das.
Vor allen Dingen ist es so ein, wie nennt man das, ein Teufelskreis oder so ein Mechanismus, der sich hochregelt. Also sie haben eine Studie gemacht, musstest halt einen Film gucken, wo dir jemand entgegenkommt. Mhm. Und wenn die Person so nah ist, dass du es unangenehm findest, solltest du einen Stoppknopf drücken. Okay. Leute, die Schlafmangel hatten, haben diesen Stoppknopf bei 18-60% größeren Entfernungen als bei ausgeschlafenen Probanden gedrückt. Ja, also wenn du ausgeschlafen bist, lässt du Leute doppelt so nah an dich rankommen, sage ich jetzt einfach mal unsauber, lässt du Leute doppelt so nah an dich rankommen, wie wenn du nicht ausgeschlafen bist. Dabei haben sie sich angeguckt, zwei Netzwerke im Gehirn, und zwar einmal das Nahfeldnetzwerk. Der ist dafür da, ja, Annäherungsalarm zu geben, wenn irgendwas bedrohlich ist. Und bei schlaflosen Probanden hat sich bei diesem Test die Aktivität in diesem Nahfeldnetzwerk erhöht, und gleichzeitig ist das Theory of Mind Netzwerk inaktiver geworden. Theory of Mind ist der Teil im Gehirn, der ja uns sozial zugewandt sein lässt, der uns ja im Grunde empathiefähig sein lässt, der davon ausgeht, dass in der anderen Person auch tatsächlich eine Person ist, ja, die bewusst handelt, so Theory of Mind. Also das heißt, mein Geist ist in der Lage, davon auszugehen, dass auch du einen Geist hast, und daraus dann Interaktion werden zu lassen. Also Theory of Mind ist inaktiver geworden, Annäherungsalarm ist aktiver geworden. So, dann sind sie hingegangen und haben eine zweite Probandengruppe genommen. Und zwar haben sie dieser Probandengruppe Videos gezeigt von Probanden in einer Diskussion über aktuelle Themen. Die Probanden in den Videos waren halbe ausgeschlafen, unausgeschlafen. Die Videos geguckt haben, so, die Videos geguckt haben, sollten hinterher einen Fragebogen ausfüllen. Wie war denn die Stimmung und der soziale Status der Personen, die sie da gesehen haben? Jetzt sind die, die nicht ausgeschlafen waren in den Videos, tatsächlich als sozial unattraktiver bewertet worden als die, die ausgeschlafen haben. Und jetzt, also auch geil, das Gefühl von Einsamkeit, das dann der Schlafmangel auslöst, weil du niemanden an dich ranlässt, ist ansteckend. Ja? In den Videos, in denen diskutiert wurde, ist nicht über Einsamkeit diskutiert worden, aber die Leute, die das dabei zugesehen haben, fühlten sich hinterher sozial isolierter als vorher, wenn sie den Unausgeschlafenen zugeguckt haben.
Ja, also einsame
krass, Leute, oder?
Wegsperren.
Na, vor allen Dingen, ich finde das total krass. Einsamkeit ist halt ansteckend. Also als Schlafmangel macht einsam, und Einsamkeit steckt an, und dadurch hast du dann wahrscheinlich sogar wieder Schlafmangel, weil du dich den ganzen Tag grämst.
Ja, zum Glück bleiben die ganzen Einsamen zu Hause rumhocken, sonst wären wir alle angesteckt.
Genau, bleib bloß im Keller, schreib Twitter voll.
Nee, aber es ist interessant, also wir müssen drüber nachdenken, wie das jetzt wie genau funktionieren kann, dass das irgendwie ansteckend ist, aber es ist interessant, dass es
so ist. Dadurch, dass du die wahrscheinlich als sozial unattraktiv ansiehst und wenn du die ganze Zeit was siehst, was sozial unattraktiv ist, grenzt du dich
obdachlos, wenn ich Obdachlose angucke.
Ja, aber Obdachlosigkeit ist auch kein, es ist jetzt auch nicht ein seelischer Effekt.
Ja, nee, aber also, ein Beispiel, also irgendwie, oder werde ich.
Was aber passiert zum Beispiel, die Psychologie kennt ja die selbsterfüllende Prophezeiung zum Beispiel. Wenn du dich wenn du dich den ganzen Tag mit Arschlöchern umgibst, oder dich auch selbst nur für ein Arschloch hältst, wirst du ja auch zu einem. Natürlich jetzt nicht zum Voll, also nur weil du denkst, du bist Psychopath, wirst du jetzt kein Psychopath, so schlimm ist es nicht, aber diese Effekte, die gibt's ja tatsächlich. Guck mal wieder ins Weltall, komm.
Ja, ja, bevor ich zur letzten Asteroidenmeldung komme, noch ein Hinweis. Wer sich in Wien, also jetzt keine Werbung, zumindest nicht für mich, wer sich in Wien aufhalten sollte in nächster Zeit, in Wien findet in den nächsten 2 Wochen die weltgrößte Astronomietagung statt, ja, der Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union. Irgendwie 3000 Astronomen.
Moment, wann findet die statt?
Fängt am Montag an, also der Montag ist in dem Fall der 20.
Okay.
August und geht bis 31. August.
Alles klar.
Und also ist eine Fachtagung, also jetzt nicht irgendwie, da kann man jetzt irgendwie seine, wenn man jetzt irgendwie nicht angemeldet ist als Astronom oder als Pressemensch wie ich, dann kann man da nicht einfach so reinspazieren. Aber es gibt halt irgendwie auch jede Menge irgendwie so Rahmenprogramm rundherum und Ausstellungen und öffentliche Vorträge und so Kram, wo man sich was anschauen kann. Und also wer in Wien ist, kann es einfach mal irgendwie googeln oder kann man noch verlinken dann. Schauen, da passiert jede Menge Astronomisches. Und wenn komische Leute übers Weltall reden in Wien, dann oder vermehrt komische Leute übers Weltall reden in Wien, dann nicht wundern, das sind nur die Astronomen aus aller Welt, die sich gerade hier in der lebenswertesten Stadt der Welt treffen, wie kürzlich wieder festgestellt worden ist.
Die lebenswerteste Stadt der Welt.
Genau. Und ein paar dieser Astronomen werden vielleicht auch über das reden, was ich jetzt erzählen werde, nämlich erinnerst du dich noch an die Raumsonde New Horizons?
An den Namen, ja.
Ja, das war die 2014 Pluto besucht hat, wo wir die ersten Bilder von Pluto bekommen haben. Mhm. Und die ist nicht weg, also die hat Pluto fotografiert und ist dann, weil die ja nicht anhalten konnte, weitergeflogen.
Ja.
Und durchaus mit Ziel, also man hat gedacht, wenn wir schon so ein Drum haben, das da draußen rumsaust und so wahnsinnig schnell da draußen rumsaust und genau in die Richtung fliegt, wo wir doch nichts wissen, ja, weil wie gesagt, hinter Pluto wissen wir, da gibt's Asteroiden, aber wir haben noch keinen davon aus der Nähe gesehen und dachte, dann gucken wir einfach mal. Und da haben wir sicher damals auch drüber geredet. Man hat immer den Plan gehabt, nach Pluto fliegt New Horizons zu einem anderen Asteroid im Kuipergürtel, also das ist der äußere Kuipergürtel da draußen. Und es war halt von Anfang an der Plan. Und man hat sich gedacht, also man hat noch keinen Asteroid gekannt, der da irgendwie gut gepasst hätte zum Hinfliegen. Aber als man das irgendwie Anfang der 90er Division geplant hat, hat man sich gesagt, ach, wir finden schon einen, bis es soweit ist. Das Problem war, man hat halt wirklich keinen gefunden und dann war es halt wirklich soweit, jetzt müssen wir, also es war schon bei der Pluto-Geschichte, bis Pluto war alles klar und nach Pluto war okay, wenn wir jetzt noch irgendwo hinfliegen müssen, dann müssten wir langsam mal irgendwie hier einen Flugplan eingeben, wir wissen, wo wir hinfliegen müssen nach Pluto und hat dann noch irgendwie noch schnell wie Hubble-Teleskop und jede Menge anderen großen Teleskope eingesetzt.
Was gibt's denn eigentlich alles im Weltraum? Wo kann man denn eigentlich?
Nee, sie haben dann tatsächlich noch einen Asteroid gefunden, der halt wirklich die konnten nicht überall hinfliegen mit New Horizons. Mhm. Die mussten einen finden, der irgendwie ansteuerbar ist mit den Mitteln, die sie haben und haben tatsächlich einen gefunden. Und das Coole war, wie sie das damals, wann war das, 2015 oder sowas, wie sie den entdeckt haben, den Asteroid, hat zuerst, also wie die Bahn des Asteroids noch nicht exakt berechnet war, hat so ausgesehen, als müsste man tatsächlich New Horizons steuern, um nicht zu kollidieren mit dem Ding. Also das wäre cool gewesen, wenn sie den nicht gefunden hätten, wenn die Hubble den übersehen hätte und die halt kein Ziel gefunden hätten und die halt einfach weitergeflogen wäre, dann wäre das Ding einfach über Bonk drauf und weg gewesen. Mhm. Das wäre, ich stelle mir gerade vor, wie die dann im Kontrollraum sitzen und wenn New Horizons irgendwo mitten im Nirgendwo gegen irgendwas prallt und weg ist. Aber wie gesagt, war nicht. Das Ding hat man entdeckt, der Asteroid 2014 MU69 heißt der offiziell. Inoffiziell hat er den Namen Ultima Thule bekommen. Ja, also das mythologische.
Gab es ein Online-Spiel, das so heißt?
Ultima gab es eins. So. Thule war, glaube ich, nicht dabei. Okay. Aber Ultima Thule ist halt so dieses mythologische Ende der Welt. Also Thule ist das irgendwie halt weit weg. Und bei den alten Griechen, glaube ich, schon war Thule halt irgendwo da irgendwo im hohen Norden, wo halt keiner mehr ist und wo die Welt zu Ende ist. Und Ultima Thule ist halt das ich glaube, ist der Name von irgendeiner schwedischen Nazi-Band und auch das mythologische Ende der Welt. So heißt der Asteroid, inoffiziell. Und da fliegt Nicholbeisens hin und wird dort am Neujahr, 1. Dezember 2019, ankommen.
1. Dezember ist aber nicht Neujahr.
Stimmt, am 1. Januar 2019 ankommen.
Also.
Und das wird halt echt cool sein. Also da man hat jetzt irgendwie schon vorab ein paar Informationen gesammelt von diesen Objekten. Also von dem Ziel, man sieht halt einen Lichtpunkt im Wesentlichen, aber man hat ein paar Informationen raus können. Also es kann sein, dass es so ein bisschen so ein Doppelobjekt ist, so wie dieser Jury-Komet, wo Rosetta war, also auch so komisch zusammengesetzt. Aber man weiß halt nicht wirklich was bis jetzt und vor allem man hat auch noch nie diese Klasse von Himmelskörpern entdeckt, weil das ist so weit weg. Also dieser Ultima Thule, der ist immer mindestens 45 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde, also 45 Krass. Astronomische Einheiten. Ja, das wird so, Pluto ist 40 astronomische Einheiten. Und da draußen.
Ja, aber so gesehen ist das dann ja wieder um die Ecke.
Ja, eher, aber es ist halt, da draußen ist halt auch der Kuipergürtel im Wesentlichen schon zu Ende, ja. Also der Kuipergürtel, der klassische Kuipergürtel, der ist da schon fast zu Ende und da draußen ist es, diese Objekte, um die es dort geht, das sind die kalten Kuipergürtelobjekte und die heißen nicht deswegen kalt, weil es dort temperaturmäßig kalt ist, sondern weil es dynamisch kalt ist. Ja, also die Objekte dort, die werden nicht durch irgendwelchen gravitativen Einfluss von Planeten geschossen. Also Pluto und Neptun zum Beispiel sind in Resonanz. Also da gibt es gravitative Wechselwirkungen und auch die anderen Asteroiden im inneren Kuipergürtel sind alle dynamisch aufgeheizt, dynamisch hot, sagt man in der Fachsprache. Und die da draußen, die sind quasi kalt, ganz vereinfacht gesagt, die sind entstanden in der Frühzeit des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren aus dem ganzen Staub, der da rumgeflogen ist und seitdem fliegen die da rum und tun nichts. Also die sind wirklich noch originaler, ursprünglicher als diese Objekte geht's kaum im Sonnensystem.
Aber geht das überhaupt, dass die das heißt, dass die keine Gravitation keines anderen Himmelskörpers wirkt
doch,
auf die,
doch,
oder wie muss ich das verstehen?
Natürlich, natürlich wirkt da Gravitation, ja. Sonst bewegen sich schon um die Sonne, aber die sind jetzt zum Beispiel nicht, was ich gemeint habe, sind Resonanzen, ja, also du hast quasi.
So wie Erde-Mond.
Ja, Erde-Mond ist auch keine Resonanz. Resonanz ist, wenn du ein Kind auf der Schaukel anschubst, ja.
Ja.
Das Kind kann so vor sich hinschaukeln,
ja.
Aber wenn du immer im richtigen Moment anstupst, wird die Schaukel immer höher und immer höher fliegen, bis irgendwann das Kind von der Schaukel fliegt oder die Schaukel sich um die Ding wickelt oder halt irgendwas passiert. Und genau das hast du eben auch bei Umlaufbahnen. Ja? Wenn zwei Himmelskörper in Resonanz sind, dann kann eben der gravitative Schubs quasi Resonanz heißt das quasi, wenn ein Asteroid und, also Jupiter und Asteroid, sagen wir, sind in Resonanz, dann bewegt sich der Asteroid zum Beispiel zweimal um die Sonne in der gleichen Zeit, in der sich Jupiter einmal um die Sonne bewegt. Ja, dann sind die in einer 2:1 Resonanz.
Ja.
Das heißt, die sind immer alle zwei Asteroidenumläufe oder allen jedes einen Jupiterumlauf wieder in der gleichen Konfiguration wie vorher. Das wiederholt sich immer, weil die halt die Umlaufzeiten resonant sind. Und dann kann quasi Jupiter immer wieder zum Beispiel anstupsen, weil die halt, wenn die. Es ist
aber ohne ist das Bunde, ist das eine. Ist das ein theoretischer Zustand oder ist es auch
nein,
also Jupiter
nicht,
stupst nicht. Den tatsächlich an? Also es ist man nennt es nicht nur Resonanz, weil die alle zwei Jahre in der gleichen Konstellation
sind. Stell dir das so vor, also das ist, wie gesagt, man bräuchte jetzt eigentlich ein paar Bilder, um das genauer zu erklären, dann ist es ganz leicht zu verstehen.
Ja.
Stell dir vor, du hast also in der Mitte ist die Sonne rund, dann ist ein Kreis, das ist die Bahn vom Asteroid und außen rundherum ist noch ein Kreis, das ist der Bahn vom Jupiter.
Ja.
Und jetzt machst du zwei Punkte. Einmal den Asteroid und den Jupiter, so dass sie quasi auf der gleichen Seite der Sonne sind. Also die Jupiter und Asteroid sind sich sehr nahe. Und jetzt lässt du die rumlaufen, der Asteroid macht zwei Kreise, Jupiter macht einen Kreis und dann sind sie genauso wie vorher, wieder nahe zusammen. Das heißt, diese Konfiguration Jupiter und Asteroid sind sich nahe, wiederholt sich periodisch.
Ja.
Genauso wie du periodisch die Schaukel anstupst. Wenn du einfach neben der Schaukel stehst und einfach das irgendwann mal dagegen batscht gegen die Schaukel, mal von vorn, mal von hinten, mal eine Seite, eine Seite, dann passiert gar nichts. Ja, das, also, du wirst vom Spielplatz geschmissen und eingesperrt oder Kinder belästigt. Aber ansonsten passiert nichts. Du musst wirklich im richtigen Moment, in der richtigen Periode anstupsen, dass die Schaukel immer höher schwingt. Und genauso geht es halt in dem Fall in einem resonanten Zustand, ein resonanter Zustand muss nicht solche Folgen haben, aber er kann eben. Weil normalerweise, wenn Asteroiden einfach irgendwie rumfliegen und der Jupiter irgendwie rumfliegt, also wenn die keine Resonanz haben, wenn die Umlaufzeiten nicht in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, dann kürzt sich die Störungen von Jupiter weg. Wenn die aber in resonanten, also in ganzzahligen Verhältnis stehen, dann können diese Störungen sich aufschaukeln. Drum hast du zum Beispiel auch, wenn du dir anguckst, die Verteilung von Asteroiden im Asteroidengürtel, gibt es dort Bereiche, wo keine Asteroiden sind. Diese Lücken im Asteroidengürtel, Kirkwood-Lücken heißen die, das sind genau solche resonanten Positionen. Da hat Jupiter quasi schon alles rausgeschmissen, was da war. Genauso geht's, es geht auch umgekehrt. Ja? Also du kannst auch Resonanzen können auch schützend sein. Ja? Das kannst du wieder vorstellen, du hast quasi die andere Position. Der Asteroid hat den maximal möglichen Abstand von Jupiter und die geringstmögliche Störung. Und wenn dieser Konfiguration, wenn das resonant ist, dann wiederholt sich auch das immer wieder. Das ist zum Beispiel bei Neptun und Pluto der Fall. Ja, da ist die sind eine 3:2 Resonanz und die ist eben, es ist eben eine schützende Resonanz. Also die ist so, dass die beiden sich nie nahe kommen können, obwohl die ihre Bahnen sich kreuzen. Ja, also die Bahn von Neptun und Pluto kreuzen sich, also vereinfacht gesagt, und die können trotzdem nicht kollidieren, weil sie eben resonant sind, so dass sie nicht zusammenkommen. Also solche Resonanzen, um das jetzt nochmal, ich kann nochmal was verlinken, wo das genauer erklärt wird, aber diese Resonanzen sind eben, die haben beeinflussen Umlaufbahnen von Himmelskörpern. Und vor allem ist es eben, gerade bei Asteroiden hast du es eben häufig. Und resonant oder Asteroidenbahnen in Resonanzen, die können eben, die verändern sich, die werden von ursprünglich sind sie kreisförmig, dann werden sie aber vielleicht stark elliptisch oder werden stark geneigt und dann kann es zu Kollisionen kommen und so weiter. Also solche Resonanzen können halt so eine Asteroidenpopulation ordentlich durchrütteln, verändern. Ja? Und das sehen wir eben bei den Asteroiden im Inneren, wir sehen das bei den Asteroiden im Asteroidengürtel, durch eben diese Lücken zum Beispiel, die ich gerade erwähnt habe, sind es bei den Asteroiden im Kuipergürtel im Inneren. Da sind quasi die Bahnen alle komplett verändert und diese Veränderungen haben dann auch nicht Auswirkungen, weil dann gibt es Kollisionen zwischen den Asteroiden, das verändert die Asteroiden dann auch physisch und so weiter. Und diese Objekte, wo eben Ultima Thule, wo diese New Horizons hinfliegt, die sind eben insofern, was ich gemeint habe, da tut sich nichts mehr, ist, die fliegen einfach rum und alle, da gibt es keine resonanten Störungen, da gibt es natürlich gravitative Einflüsse, ja, weil wenn die Sonne, die spüren natürlich die Gravitationskraft der Sonne, sonst würden sie nicht bewegen, aber die haben im Wesentlichen die Bahnen, die sie hatten vor ein paar Milliarden Jahren, haben die immer noch, weil da nichts ist, was die von diesen Bahnen abbringt. Ja, da gibt es keine großen Kollisionen zwischen Asteroiden, es gibt keine großen Planeten, die mit resonanten Störungen die Bahnen verändern und so weiter. Also die sind sehr ursprünglich. Mhm. Ja. Und deswegen will man wissen, wie die aussehen, was da abgeht, weil wenn die Bahnen ursprünglich sind, dann sind die Objekte selbst auch ursprünglich, weil dann ist ihnen nichts passiert, dann ist halt nichts Großes eingeschlagen dort, dann sind die nicht irgendwie aufgeschmolzen worden, nochmal neu durch Kollisionen und das haben das, wodurch das Material irgendwie geologisch, geochemisch verändert worden ist und so. Und deswegen sind die extrem interessant, diese Objekte, und wir kennen noch keins aus der Nähe, bis dann eben jetzt hier eben am 1. Dezember Ultima Thule von New Horizons besucht wird, was ziemlich cool werden wird. Und vor kurzem, ich habe das verlinke ich dann noch, haben Wissenschaftler schon mal probiert vorherzusagen, was sie denn alles möglicherweise sehen könnten dort.
Und kann man dann auch da so gleich direkt so ein Wettspiel draus machen?
So ungefähr, ja. Also das ist irgendwie, geht halt irgendwie, ob da jetzt irgendwie bei, was für gefrorenes Material man dort finden kann, ob es dort vielleicht irgendwie sogar eine, unter Anführungszeichen, Atmosphäre gibt, ja, also ob dann Atmosphäre jetzt nicht im Sinne von Atmosphäre, wie wir denken, sondern
dass irgendein Gas gebunden
wird. Dass das gefrorenes Zeug da ist, ist klar, weil da wird auch gefrorenes Zeug sein. Aber die Frage ist halt, ist zum Beispiel der Sonnenwind noch stark genug, dass halt irgendwie aus dem Gas, was raussiebt, sublimieren kann, dass halt quasi, wenn man noch so ein bisschen so halt Gas von dem Objekt wegkommt und solche Sachen. Also sowas haben die
probiert, sich dampft, zu überlegen. Also dass es dampft,
sozusagen. So einfach gesagt, ja. Oder irgendwie, wie viele Krater es dort drauf geben wird, ob das irgendwie, wenn das so weit weg ist, dann ist natürlich die Gravitationskraft, das ist auch sehr klein, das Ding, die bewegen sich extrem langsam, ja. Also wenn dort zum Beispiel irgendwie, natürlich schlagen auch dort Objekte ein, also da wird irgendwie so kleiner Kleinkram wird auch dort auf Asteroiden einschlagen, aber halt, weil das so weit draußen ist, bewegt sich alles so langsam dort, ja. Und diese Objekte sind auch klein, also Ultima Thule ist ein paar Dutzend Meter, glaube ich, groß, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und das heißt, es ist weniger ein Einschlag aller irgendwie Deep Impact oder Armageddon, sondern halt, ja, das patscht da halt so drauf, ja. Mhm. Vermutet man. Und dann kriegst du eben, dann hast du vermutlich weniger große Krater, sondern eher so eine Staubschicht, so ein Staubmantel um das Ding rundherum. Und so, also das sind alles jetzt die quasi die Vermutungen, Vorhersagen, die man jetzt macht und wie es wirklich ist. Werden wir am 1. Januar 2019 sehen, also nicht zu viel saufen, Silvester, sonst verpasst ihr die coolen Asteroidengeschichten.
Kommen wir zur letzten Überschrift in bester Helmut Kohl-Manier.
Ja.
Helmut Kohl hat ja mal in irgendeinem Interview gesagt, die Schwierigkeit ist eben das Problem.
Okay.
Und jetzt kommt's. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, Problemlösung ist problematisch. Hättest du jetzt auch nicht gedacht, ne?
Ja.
So, hast du schon mal gehört, das fand ich eigentlich das Schönste an dieser Geschichte, hast du schon mal gehört, dass vom Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste?
Oh Gott.
Das hat ein Philosoph namens Odo Marquardt formuliert.
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber.
Das Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste sagt eigentlich nichts anderes, als dass kleine Kratzer dann am meisten nerven, wenn ansonsten die Oberfläche glatt poliert ist. Ja, also je kleiner, und das haben sie gemessen, ich habe jetzt leider den Versuchsaufbau mir nicht notiert, sie haben halt gemessen, dass wenn
es dir gut geht, regst du dich über kleinen Scheiß auf, oder was?
Genau. Okay. Wenn sich ein Problem löst, weitest du reflexartig die Definition für dieses Problem aus. Okay. Also je weniger Probleme du hast, je seltener Probleme sind, desto mehr Umstände erscheinen dir als problematisch. Das heißt, wir blicken immer kritischer auf die Welt, je mehr sie sich zum Positiven entwickelt. Und daraus folgt, dass gesellschaftliche Probleme sich nicht lösen lassen, weil sie nämlich nicht verschwinden, sondern weil sich die Definition für gesellschaftliches Problem konstant verschiebt, sobald eins dieser Probleme gelöst ist.
Okay.
Geil, ne?
Ich kann das im gewissen Sinne nachvollziehen. Ja. Im anderen also,
Kontext. Darum kommen sie auch, in dem Artikel kamen sie deswegen auch mit Marquardts Gesetz der zunehmenden Penetranz. Weißt du, so, das Beste ist auch, wenn du den ganzen Tag machst du dir Sorgen über die Rente, dann hast du die Rente durch, dann regst du dich auf einmal über Ausländer auf.
Ja, ich habe es jetzt gerade nicht gemeint, aber also bei mir, ich kenne es quasi, ich hab weder über die Rente Sorgen gemacht oder über Ausländer aufgeregt. Aber ich kenne es ja schon, wenn ich jetzt irgendwie, ich hab eine To-Liste, da steht jede Menge Kram drauf, den ich machen muss.
Ja.
Also würde ich sagen, die ich machen muss. Also hier die Kolumne fertig schreiben und das Buch machen und das abgeben. Und dann arbeite ich das ab und mache das ab und dann bin ich fertig und dann sitze ich da und könnte mich eigentlich in Ruhe hinsetzen und irgendwie nichts tun. Dann denke ich mir, ja, aber eigentlich könntest du das auch noch machen und das hier, das müsstest du auch mal aufräumen und das muss noch gemacht werden. Alles Dinge, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, ja. Und über die ich mir schon lange vorher keine Gedanken gemacht habe, die also nicht so tragisch sein können. Aber wenn ich dann mal quasi alles andere erledigt habe, dann kommt eben der ganze Kram wieder auf und ich habe erst wieder keine Zeit, um was zu machen, weil ich quasi dann den ganzen irrelevanten Kram, ja, der mich eigentlich vorher nicht gestört hat, anfange abzuarbeiten.
Ja. Zunehmende Penetranz der negativen Reste. Fand ich nett und ist damit auch meine letzte Meldung gewesen. Jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen.
Ja, ich auch nicht.
Dann vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.